ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Grundsätzlich muss es irgendeine Art und Weise von einer Entstehungsgeschichte geben dahinter. Und das ist für mich halt, ich erwarte da nicht so den Jesus-Komplex, dass ich da unbedingt Struggle erwarte, aber ich erwarte irgendwie, dass ich der Band bei der Arbeit zugucken kann.
Klatscht, Alter, aber kein Beifall.
Der Klassiker, wie oft willst du den eigentlich noch bringen?
Jedes Mal.
Ja, ich merke das schon. Ein massiv played out Joke, aber...
Nein, der ist ganz, ganz fresh.
Der ist ganz frisch, den habe ich heute Morgen erst geschrieben.
Ich habe ihn heute Morgen erfunden, was willst du eigentlich von mir, ey?
Ja, das ist ja, das frage ich mich ja seit Kindestagen. Das ist eine Frage, die wirst du dir auch schon gestellt haben.
Wirst du.
So klassische Erzählwitze, ne? Also, wie man sie früher, also irgendwie so klassische Witze, ne? Ich erzähle jetzt mal einen Witz. Irgendjemand hat sich das ja mal ausgedacht. Irgendjemand hat den Witz ja mal geschrieben. So, die ganzen Klassiker, die man so kennt. Mhm. Das kann ja nicht alles Fips Asmussen gewesen sein, sondern das müssen ja auch wahrscheinlich Leute wie du und ich. Ich glaube nicht, dass das irgendwelche irgendwie unterbezahlten professionellen Witzeschreiber in irgendwelchen Gag-Sweatshops waren. Also irgendwie, oder meinst du, dass ein Witz sich eher so über die Zeit entwickelt, bis der Witz seine finale Form annimmt?
Ich denke, ich glaube, es sind vor allem Witz-Sweatshops.
Also vor allem das, ja.
Ich glaube, das.
Gehen wir mal davon aus, dass das nicht so ist. Also wahrscheinlich jetzt gewagte These, aber wenn das nicht der Fall wäre, wo kommen Gags her?
Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich denke, vieles ist Situationskomik, bei der die Leute aber realisieren, ey, das ist so lustig, da musst du nicht dabei gewesen sein. Und dann wird's weiter und weiter und weiter erzählt.
Evergreen.
Genau.
Ja, okay. Macht wahrscheinlich Sinn.
Ja, das ist sicherlich Teil der ganzen Sache. Dann wird's bestimmt aber auch Leute geben, die was Witziges vielleicht in ihrem Leben erlebt haben und das dann auch versuchen. Also entweder die Erzählung wird modifiziert, um es witziger zu machen. Und kurz und knackig zu machen.
Wer kennt es nicht?
Ne, die Fritzchen-Witze zum Beispiel sind da bestimmt einige so entstanden.
Die sind alle genau so passiert. Das ist aus dem Volksmund überlieferte Geschichten.
Das sind alles Sachen, die Fritzchen einfach passiert sind, ja.
Ganz genau, ja.
Irgendwie so.
Irgendwie so. Frage ich mich auf jeden Fall erstaunlich oft, wo kommen so Witze her?
Ja, Frage habe ich mir auch schon gestellt.
Das siehst du wohl.
Muss ich sagen, ja.
Aber wie das so ist, ne, also das ist ja wie so ähnlich wie nennt man das, eine Urban Myth oder so? So Geschichten, die man sich irgendwie nachts um 3 besoffen nach 11 Bier auf einer Party erzählt und jedes Mal wird die Geschichte krasser. Und dann gibt's auch noch immer einen Typen, ja, der dann sich nicht zu schade ist, wirklich so einen alten, total abgelutschten Gassenhauer rauszuholen und so, nö, Leute, das ist mir wirklich passiert. Und jeder ist halt so, Alter, wie, come on. Ja. Also es gibt halt so manche Leute, die denken halt immer noch, sie können mit so wirklich unfassbar auserzählten Storys punkten. Aber gut.
Ich glaube, es reflektiert dann auch ein bisschen die Intelligenz dieser Leute, wie man so schon sagt.
Ja, Intelligenz weiß ich gar nicht, aber irgendwie, das ist dann immer so, also ich meine, ey, ich erzähle auch geile Storys so. Ich bin großer Freund von betrunkenem Kneipentalk und man redet sich in Rage. Ich meine, das macht ja auch Spaß bis zum gewissen Grad. Aber vielleicht kommen wir da heute so ein bisschen, schließen wir da tatsächlich bei so einem heutigen Thema, was wir ein bisschen besprechen wollen, so ein bisschen den Bogen. Denn vielleicht
nicht so viel.
Vielleicht muss man auch bei Gags Geschmack beweisen. So, weißt du, und nicht immer nur die alte, wiedergekaute Scheiße wieder nach oben spülen. Who knows? Simon, wie geht's dir denn? Fast vergessen zu fragen.
Wie geht es mir? Ja, umtriebig irgendwie, viel los, Hickhack hin und her, Tierarzt hier, Zeug da, keine Ahnung, es ist irgendwie anstrengend so ein bisschen gerade. Ich fahre jetzt mit Sandy heute noch übers Wochenende an die Küste. Wir haben uns ein Airbnb an der Küste fürs Wochenende gemietet.
Kann ich mit?
Ja, sieh zu, wird. Der Weg hierher ist lang, steinig und lang, aber.
Was wäre, wenn ich wirklich in den Flieger steigen würde und jetzt in 9 oder 11 Stunden oder so, denn tatsächlich, du gibst mir die Adresse und ich hole mir einen Mietwagen und ich schlag da wirklich auf. Würdest du dann dein Wort halten und ich könnte dann wirklich mit euch das Wochenende in dem Airbnb verbringen oder wie würde das sein?
Airbnb and Bean?
Airbnb and Beans and Potatoes. Airbnb. Airbnb.
Airbaby.
Simon. Manche Worte fallen mir echt schwer. Airbnb. Nagel mich da jetzt aber nicht drauf fest. Ja, wie wäre das denn? Dürfte ich denn da auch teilnehmen bei eurem, ich sag mal, Get-Together?
Ich weiß nicht. Ich glaube, die Tendenz ist eher, naja, ich sag mal, schwierig. Schwierige Sache.
Mein bester Freund Buzzy, ich habe ihn hier und da schon mal erwähnt, ja. Also mancher von euch wird den Namen schon mal gehört haben, hat mir mal im mega bekifften oder vielleicht besoffenen oder sogar beides Kopf versprochen, als wir so circa 18 waren und so ultra besoffen bei meinen Eltern in der Küche saßen und so philosophiert hatten, boah Alter, irgendwann werden wir alt und dann haben wir vielleicht Familie und so eine Scheiße. Und dann können wir gar nicht mehr so richtig geil viel rumhängen und so, weil wir dann vielleicht so Kinder haben und jetzt haben wir beide keine Kinder, okay, fair enough, aber so. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, Buzzy im besoffenen Kopf das Versprechen rauszuleiern, dass sollte er mal Familie und Kinder haben, also Frau und Kinder, und ich bleibe Junggeselle, dass wenn ich möchte, auf meinen Verlangen hin, er mich immer mit in den Urlaub mit der Familie nehmen muss. Und das Versprechen lasse ich jedes Jahr per Handschlag erneuern. Mhm. So, falls es mal wirklich schlimm kommt, dass ich nicht ganz alleine bin. Weil, wir wissen es alle, wir sind jetzt nicht mehr jung.
Ja.
Hast du Angst vor der Einsamkeit im Alter, Simon?
Nö.
Gar nicht? Come on.
Nö.
Krass.
Habe ich wirklich nicht. Es gibt so gewisse Ängste, die ich mit dem Altern verbinde, aber Einsamkeit ist nicht.
Hit me.
Einfach, keine Ahnung, so Gesundheitsshit.
Das ist scheiße, wenn man nicht mehr so kann, wie man gerne würde. Ne?
Ja, das. Und ich meine, wir alle haben nun ja schon in unserem Leben Leute kommen und gehen sehen und so diese ganzen Kränkeleien und Schwächeleien, die man ab einem gewissen Alter hat, ständig zum Arzt rennen, irgendwelche Tabletten einballern, damit man überhaupt irgendwie klarkommt. Das ist sowas, wo ich sagen muss, da habe ich wenig Bock drauf.
Habe ich auch sehr wenig Bock drauf. Aber manchmal denke ich schon danach. Vielleicht hat das aber auch irgendwie mit Standort USA zu tun. Natürlich das, was du gerade angesprochen hast. Alt werden ist hier überhaupt gar kein Spaziergang, wie sich die Leute natürlich schon denken können. Also die Krankenversicherungen sind hier ja ein absoluter, also krimineller Scherz. Das haben wir ja, wir telefonieren ja auch oft privat und lassen uns darüber auf. Vielleicht ist es bald auch wieder an der Zeit. Ich habe das Gefühl, die letzte ist noch nicht so, dass wir wieder mal eine Bestandsaufnahme USA 2025 machen. Aber ja,
kann man bald in zweiwöchentlichen Abschnitten. Ach, der ganze Podcast, der ändert sich dann einfach zum.
Ja, aber ich habe da keinen Bock drauf, Simon. Ja, das ist für mich hier ein Safe Space, ein Getaway Point. So, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also Krankenversicherung hier natürlich irgendwie. Aber ich habe gehört, es soll hier mit 65 dann besser würden, weil du dann, wie heißt das, Medic Aid oder so, dann kommst du halt in diese normale gesetzliche. Ja, gut, sehr berechtigte Frage. Aber in der Theorie angeblich ist es so, dass es im Alter dann alles besser wird, weil du dann irgendwie gesetzlich versichert bist. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und das andere ist natürlich, worüber ich nachdenke, wenn man so hier in den USA ist, so, man hat ja keine Familie hier. Man hat irgendwie ein paar Kumpels, Freunde oder so. Also, aber auch, hatten wir ja auch schon oft das Thema, jetzt nicht in der Qualität. Außer vielleicht ein, zwei, wie man sie irgendwie aus Deutschland noch kennt. Also ich glaube, wenn ich mir mein soziales Umfeld angucke, dann würde ich, glaube ich, deutlich lieber in Deutschland alt werden, als hier in den USA.
Ja, das ist für mich überhaupt keine Frage. Ich werde auf keinen Fall in den USA alt. Kannst du sowas von abhaken, Alter?
Das, ja, auch geklärt. Aber so, weil was bringt es schon? Also du stehst ja eh nicht auf Palmen, ich schon, aber ne, wenn du alleine bist und dir geht scheiße, dann kannst du dir Palmen in den Arsch stecken. Ja. Was sollst du denn machen?
Meinst du, oder Schlangen in den Arsch stecken?
Alter, hier ist so wieder Schlangenalarm, ne? Also habe ich das geschickt, ne?
Und du hast es in den Gear of the Dark Dark Instagram Channel unseren.
Der hier auch mal direkt beworben werden sollte. Ne? Wir haben genau. Ja, könnt ihr bei Instagram finden, so ein Broadcast Channel oder so, wie sich das nennt. So, da hauen wir manchmal so die absoluten Insider-Gags rein. Da habe ich ja hier, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ja original zwei riesige Schlangen beim Ficken erwischt. Direkt vor der Tür, Alter. Völlig schamlos.
Ja, ja. Die waren schon ziemlich groß, ja.
Ziemliche Klopper. Und heute Morgen gerade nochmal geguckt, ist immer noch da, das Ding. Die also eine von den beiden.
Ah, eine von den beiden ist noch da. Die andere ist tot, Alter. Hat sie ermordet.
Totgefickt, Alter. Wie die halt so sind, die Biester. Ja, die scheiß Schlangen.
Die andere Frage ist, meinst du, man findet...
Totgefickt, meine neue Deutsch-Punk-Band. Ja, sorry, bitte was? Wir sind totgefickt aus... Buchholz, Diepholz.
Diepholz, auf jeden Fall. Aus Tittingen in Bayern, Alter.
Kopf ab.
Meinst du, es ist geil, wenn man 70 ist und es sind 97% Luftfeuchtigkeit?
Nee, ist auch nicht geil. Nee, es ist natürlich nicht so geil. Aber es ist auch nicht geil, 70 zu sein und es sind 97% schlechte Laune. Das ist so, in letzter Zeit wiege ich echt oft auf, so, weißt du, und der einzige, also wir können ja mal Butter bei die Fische, so, ich meine, irgendwie, wir, irgendwie, in letzter Zeit werden die Gedanken immer mal lauter, so, ey, doch vielleicht wieder zurück nach Deutschland ziehen und so, und, also ganz vieles in Deutschland einfach wirklich geiler, das ist mit meinem sozialen Umfeld so, aber natürlich auch so andere Sachen des Alltags. Ich habe immer noch keine Lust auf die schlechte Laune. Ich weiß, du strives on it, so, du bist da, das ist für dich dein Lebenselixier, die schlechte Laune.
Nein, auf
aber du weißt, was ich meine, joking aside, so.
Ja, nee, das ist auch schon eine Sache, die mir auf jeden Fall auffällt und was immer dafür sorgt, dass ich mich akklimatisieren muss, wenn ich zurückkomme, so ein bisschen, und das genieße ich bis zum gewissen Grad hier auch, dass die Leute auf der Straße, sag ich jetzt mal, und wenn du in ein Geschäft gehst, wir haben das ja schon x-mal thematisiert, und wenn es die Kassiererin im Supermarkt ist, dass die alle auf jeden
oder
Fall...
Oder beim Arzt oder whatever.
Genau, dass die alle irgendwie nicer drauf sind und freundlich und höflich, das ist nicht so ein schroffer Umgangston, das finde ich auf jeden Fall auch angenehm. Manchmal ist es aber auch so, also gerade so, also in Berlin so schlecht gelaunte Kassiererin, da muss ich mittlerweile wirklich auch laut lachen, weil das wie so eine Karikatur ist. So, also das macht dann fast Spaß.
Das ist ein wandelndes Klischee. Man ist fast enttäuscht, wenn das nicht so ist.
Absolut,
aber das Ding ist, wenn das so wirklich 24/7 dich umgibt, so dieses schlecht gelaunte, mürrische, so, das ist schon, das macht was mit dir. Und ich glaube, das ist das größte Ding neben dem Wetter, wo ich mich wieder dran gewöhnen müsste. Bei dem Wetter muss ich sagen, ey, ich habe jetzt 30 Jahre in Deutschland auch so überlebt gehabt, also das kriege ich auch so wieder hin. Aber geil finde ich es auf jeden Fall nicht. Vielleicht mache ich auch so ein Snowbird-Ding und verbringe dann halt einfach den deutschen Winter weiter in Florida und die restliche Zeit wieder in good old Bremen. Who knows? Oder zieh in irgendeine Stadt, mit der ich gar nichts zu tun habe, einfach mal so als Bock.
Ja, auf jeden Fall.
Saarbrücken.
Saarbrücken ist geil, ja, auf jeden Fall.
Ja, also Saarbrücken, schon geile Konzerte gespielt und
Mönchengladbach.
Gladbach, herrlich. Gibt es so eine richtige Hassstadt, ohne jetzt irgendwelche Hörer und Hörerinnen zu verprellen, die du so richtig hast?
Kann ich eigentlich nicht sagen. Nö.
Ich werde irgendwie nie, also wir spielen da immer mega geile Konzerte, aber aus irgendeinem Grund würde ich echt ungern in Hannover wohnen wollen.
Ja, ich würde auch nicht gerne in Hannover wohnen wollen. Es gibt viele Städte, in denen ich nicht wohnen wollen würde, das ist überhaupt keine Frage, aber so.
Ich möchte in allen wohnen außer Hannover.
Ich will in jeder einzelnen Stadt, jedem Dorf, jeder Kleinstadt wohnen, aber Hannover ist davon ausgeschlossen.
Ja.
Ja, nee, fällt mir gerade nichts ein, so wirklich spezifisch. Es gibt schon auch so Ecken im Pott, Städte im Pott, die potthässliche Ecken haben, wo ich dann auch nicht...
Oh, ich bin großer Pott-Fan, tatsächlich.
Ich bin jetzt nicht unbedingt Fan, ich habe auch kein Problem mit dem Pott, aber ich weiß, dass ich da zum Beispiel nicht unbedingt leben wollen würde. In gewissen
Würde ich nicht im Norden wählen, würde ich, glaube ich, im Pott. Also da gehöre ich eigentlich hin.
Ja, das passt auch.
Zwischen Trinkhalle und Schimanski und Fußball, das ist meine Welt. Ich bin ein Mann des Volkes, ein einfacher Mann. Ich spreche die Sprache der Leute. Das hat mich in meinem Leben so weit gebracht, so erfolgreich gemacht. Und deswegen haben wir auch diesen Podcast gegründet, damit wir uns auch mit den Leuten aus dem Pott unterhalten können. Ja, wir verstehen
ganz,
uns.
Ja, ganz auf dem Boden geblieben halt. Ne? Wir sind ja richtig volksnah. einfach, ja. Es ist natürlich,
so sieht's aus.
Das ist natürlich richtig, ja. Ja, lange Rede, kurz. Bremen. In Bremen würde ich nicht leben wollen.
Das kann ich verstehen. Also ich, also irgendwie gibt es echt viele, die in Bremen nicht wohnen wollen würden. Okay, also nee, das höre ich echt oft. Wenn man aber daherkommt und man ist überzeugter und stolzer Bremer, dann kann man das, man sucht sich, das ist ja wie Fußball, man sucht sich ja seinen Verein nicht aus. Man wird da ja reingeboren, das ist ja nun mal einfach so. Und dementsprechend,
das ist interessant, ja. Ich war früher...
Das ist zum Beispiel, du wirst mir niemals erzählen können, warum Berlin geil ist. Aber trotzdem glaube ich dir jede Sekunde, dass Berlin für dich halt einfach eine große Liebe ist und dass das halt einfach deine Heimat ist. So ist es halt einfach und das würde ich nie in Frage stellen. Für mich völlig unbegreiflich, was man daran geil finden kann. Aber gerade für dich als richtigen Berliner, was ja sehr, sehr selten ist, würde ich das niemals in Frage stellen. Und genauso bin ich nicht sauer, wenn jemand sagt, Alter, Bremen, willst du mich verarschen? Aber hey...
Ich wäre viel lieber falscher Berliner. Gefälschter Berliner wäre ich total gerne.
Falscher Berliner, du Falsch-Berliner.
Auf jeden Fall, du.
Ich finde, ihr solltet auch so mit den, klar, die stellen mittlerweile 95% der Einwohner, aber ich finde, ihr solltet noch viel, viel, viel drastischer mit den Zugezogenen umgehen.
Ja, na ja,
auch einfach mal den Laden dicht machen, Simon, ohne Scheiß. Einfach mal zumachen, Berlin ist jetzt dicht.
Eine Mauer bauen.
Das hat in Berlin schon mal relativ gut funktioniert, ein paar Jahrzehnte. Also warum nicht auch einfach mal wieder irgendwie auf Traditionen zurückgreifen?
Never change a running system. Ne?
So, ja. Never change a winning team. Nicht, dass Berlin in irgendwas jemals gewonnen hätte, aber der Volksmund, wie wir schon gesagt haben, sagt halt so.
Ja, ich habe ehrlich gesagt auch zu Bremen keine Meinung. Ich habe von Bremen nicht genug gesehen, um die Stadt so sehr, so wenig zu mögen wie du Berlin. Von daher.
Und ich muss mal ganz klar sagen, die Stadt Berlin mag ich als solches. Also ich finde, es gibt ultra schöne und geile Ecken in Berlin, wo man echt geil abhängen kann. Also ich finde, Berlin gibt es wirklich mega geile Ecken, wo man gerne ist.
Ja, was
ich glaube,
hast du denn
die
da?
Leute. Ja, es sind die Leute. Es sind diese Unmengen Leute, die mich fertig machen und vor allem diese Unmengen falschen Berliner.
Ja, die sind natürlich ätzend, ja.
Ja, Death to False Berliners. Machen wir ein schönes T-Shirt.
Gear of the Dark, Death to False Berliners.
Das wäre vielleicht der Machen. Also bitte in die Comments, wer das Shirt haben will. Wir machen das dann Print on Demand.
Genau, so machen wir das. Und wenn nur 7 Leute das bestellen, dann machen
wir es halt trotzdem.
Machen 7 Shirts, Alter. Plus 2 für dich und mich jeweils, ne?
Auf jeden Fall, Death to Fall Berliners. Fände ich geil, weil ich habe halt mit Berlin null zu tun, ist aber geil, so voll, wenn ich mit so einem Shirt rumlaufe, wo Death to Falls Berliners draufsteht.
Ja, auf jeden Fall. Gefällt mir gut, Hanno.
Ja, machen wir so.
Ansonsten, ich habe dich versucht, übelst voll zu quatschen mit so einer Loadbox die Tage bei WhatsApp. Und
wirkte das so, als würde ich nicht richtig drauf anspringen.
Ja, du hast mich total abblitzen lassen. Aber bevor...
Das stimmt so nicht. Ich habe gerade ein Buch gelesen, als du mich damit vollgesülzt hattest. Aber sie, also muss man mal kurz mal eben um Kontext zu schaffen. Simon hat mehr denn je in letzter Zeit, dass er sich zu sehr überraschenden Tages- und Nachtzeiten dazu entscheidet, auf einmal so total excited zu sein über so neue Sachen, die er entdeckt. Und dann will er, dass ich das auch mega geil finde und das ehrt ihn dann auch. So, dann erzähl doch mal, hast du es dir jetzt gekauft? Du, ist ja die zweite Sache. Ein paar Tage vorher hast du mir von dem Amp erzählt, den du gerne kaufen wolltest.
Ja, ich habe mir den Amp gekauft.
Musst du ins Mikro sprechen, dann können wir dich auch hören.
Ich will nicht ins Mikro sprechen.
Ich will aber nicht.
Ich will das nicht. ich habe mir ein Amp gekauft. Ich habe ja nicht so viele Amps. Haben wir, glaube ich, letztens gerade drüber gesprochen. Jeder weiß ja, ich mag Caps total, aber habe deutlich weniger Amps als Caps.
Ja, ja. Ich sammle Gürtel, aber habe keine Hosen.
Genau, so ist das. Ich sammle Schnürsenkel, aber Schuhe trage ich nicht.
Ja, scheiß drauf, ey.
ist das dumm, Alter. Jedenfalls, ich habe mir von Electroharmonix ein MIG 50 gekauft, das ist ein Nachbau vom Softec MIG 50 und der Circuit soll quasi legit sein, aber der Amp hat natürlich modernere Features. Die alten Softecs sind so billig, nicht auf dem Gebrauchtmarkt und auch jetzt nicht unbedingt die verlässlichsten Amps, sind alt und
jedenfalls, aber leicht zu reparieren, das ist die gute Nachricht.
Das ist die gute Nachricht, ja.
Genau, das wollte ich dich fragen. Hast du den mal aufgeschraubt? Ist das alles auf so einem Board oder ist das Point-to-Point verlötet?
Ich gehe stark davon aus, dass es auf dem Board ist. Noch habe ich den Amp auch gar nicht. Der ist noch auf dem Weg.
Noch gebaut in Russland.
Der Grund, warum ich den mir...
Dann ist er auch übrigens nicht leicht zu reparieren.
Nee, auf keinen Fall. Der Grund, warum ich mir den gegönnt habe, ist, dass ich, wie gesagt, viel mehr Caps als Amps habe und irgendwie dachte, so, es wäre cool, mal auch ein Amp zu kaufen. Und weil er halt echt billig ist. Das Ding kostet,
naja
für ein Vollröhren.
Hast du vollkommen recht. Was kostet das?
$800. So, das finde ich echt okay.
Okay. Geil. Also da sag uns jetzt mal bitte wirklich, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn die Honeymoon-Phase vorbei ist, würde ich echt mal gerne hören, was kriegt man für $800 Neuwert für einen guten Amp? Also irgendwo muss die Sache ja einen Haken haben.
Also die sparen.
Ich kann mir das nur vorstellen, dass sie an den Komponenten einfach sparen, an das, was verbaut wird.
Es wird mit Sicherheit ist es Teil der Geschichte und ich weiß zum Beispiel, dass die Power Switches an dem Amp aus Plastik sind. Das finde ich ist ein bisschen, ja, jetzt nicht der Wahnsinn, aber bei solchen Sachen wird auf jeden Fall Geld gespart.
Kippschalter oder?
Ja, so Kippschalter, ja. Nicht,
ja, aber so,
nee, ich meine diese, wie an Gitarren, so diese Pickup-Selector-Schalter, so, ne? Weißt du, wie ich meine? So ein, wie so Toggle-Switches. Sind die.
Okay, und die sind aus Plastik?
Die sind angeblich aus Plastik, hat mir jemand gesagt.
Das ist ja höchstgradig weird.
Das finde ich auch weird, ja. Aber ist wohl so. Ich glaube, mein alter Randall hat auch Plastik-Toggle-Switches. Anyway, der Amp, ich hab lange mich mit dem Amp schon auseinandergesetzt. Ich glaube, ich habe den jetzt schon über ein Jahr auf dem Schirm irgendwie und frag mich, ob ich das machen soll oder nicht und habe jetzt in letzter Zeit mir nochmal viele, viele Videos dazu angeguckt und das Ding scheint wirklich extrem gut zu sein für die Kohle und ja, ich finde $800 ist für so einen MIG 50 Nachbau, der grundsolide ist und auf jeden Fall, ich habe auch Vergleichsclips gehört zwischen dem originalen Softec und dem Electro Harmonix und das ist, ja, das ist so wie, da ist halt ein, zwei Prozent Soundunterschied dazwischen. Aber man darf ja nicht vergessen, dass der Electro Harmonix ja nun mal auch, der hat ja nun mal modernere Komponente als ein alter Softec. Also, dass da so ein paar Unterschiede sind, wenn du einen 40-jährigen Amp daneben stellst, ist geschenkt, würde ich sagen. Aber ich finde, also er klingt extrem ähnlich auf jeden Fall und oder klingt im Grunde genommen genauso. Und für den Preis finde ich das ehrlich gesagt cool. Ich bin gespannt. Ich habe vor allem Videos gesehen, wo er als Pedal-Plattform benutzt wird. Darum ging es mir auch so ein bisschen. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, wie er ist. Aber der Typ, bei dem ich den Amp gekauft habe, der Typ ist der totale Nerd gewesen, hat sich sehr schnell rausgeschaltet, mich übelst über Amps voll gequatscht. Und weil ich glaube, ich habe irgendwas erwähnt, dass ich überlegen würde, mir noch einen Attenuator zu holen, weil der MIG 50 ja kein Master Volume hat. Und das Ding ist, ich kann bei mir im Warehouse leider Gottes jetzt nicht brüllend laut Gitarre spielen. Ich kann kein Amp Ultra aufreißen, so. Dann gibt's schon ein bisschen Stress mit den Nachbarn. Und deswegen dachte ich so, okay, ja, vielleicht ein Attenuator wäre noch cool. Und dann hat er mir von Fryette die Power Station empfohlen. PS2A nennt sich das Ding. Und ich muss gestehen, dass ich habe mir das dann später nochmal genauer angeguckt, aber was er beschrieben hat, klang schon alles total geil. Ich habe mir das später mal genauer angeguckt. Ich glaube, ich kenne wenig Gear, die so viel kann und so krass ist irgendwie und so hochwertig und dabei auch verhältnismäßig einen relativ okayen Kurs hat, was Preis angeht. Irgendwie das Ding kostet
halt mehr als der Amp.
Ein Hunderter mehr als der Amp, aber es ist natürlich wirklich ein krasses Teil so. Und vor allem hat er mir erzählt, er benutzt es quasi als Attenuator. Ist ja normalerweise, also für die Hörer unter uns, die nicht wissen, was ein Attenuator ist, wenn du ein Amp hast ohne Master Volume, der nur geil klingt, wenn man ihn besonders laut aufreißt, man aber nicht die Möglichkeit hat, ein Amp laut aufzureißen, weil man Nachbarn hat oder was weiß ich, dann packst du einen Attenuator zwischen Amp und Box und kannst das quasi wie ein Master Volume damit die Lautstärke runterdrehen und den Amp aufreißen, damit der Amp quasi so klingt, als wäre aufgerissen, du aber aus dem Cap nicht die Lautstärke hast, die damit sonst einhergehen würde.
Muss man aber auch fairerweise Disclaimer dazu sagen, dass ein Teil des Sounds natürlich aber halt auch von den Speakern kommt, die dann natürlich deutlich softer angetrieben werden. So, ne? Also klar, du kriegst dann irgendwie den Sound des Amps, aber was halt natürlich fehlt, ist die Aggression des Speakers, wenn man so will. Ich persönlich, ich habe mehrere Attenuator. Ich habe das leider nie so hingekriegt, dass ich damit wirklich zufriedenstellende Ergebnisse, die ich jetzt halt auch aufgenommen hätte, erzielt hätte. Aber ich kenne andere Leute, die sagen, die spielen das ständig und vielleicht halt liegt es auch nur an meiner Unfähigkeit.
Ich glaube, das ist es.
Das wird es wahrscheinlich sein.
Ja.
Ich bin sehr gespannt. Sag mal Bescheid, was du von dem. Für mich, ich kaufe eigentlich nur noch Gear, es sei denn, es ist wirklich billig, wo ich weiß, es ist einfach zu reparieren. Das ist für mich eigentlich die härteste Währung. Und dann ist es mir egal, ob das teuer oder billig ist oder sonst was. So, aber wenn ich das so, klar kann man jetzt sagen, so $800 ist nicht viel, ist natürlich trotzdem noch viel Geld, also Geld. Und für mich würde das damit stehen und fallen, so ob ich den selber, wenn da mal irgendwas mit ist, irgendwie einigermaßen reparieren kann. Wenn du ihn aber aufmachst und das ist so halt made in China, alles irgendwie so auf Plastik gelötet und so, dann ist das
davon,
ein Albtraum. Das
ja, davon gehe ich aus, ja.
Dann kannst du den wegschmeißen und direkt einen neuen kaufen. Ist eh besser für die Volkswirtschaft.
Ist auch besser.
Wirtschaft, Airbnb.
Airbnb. Ist auch besser für die Umwelt.
Das ist viel besser, aber Elektroharmonix, da sprichst du was an. Ich war gestern bei einem Kumpel und der Kumpel war auf der Suche nach einem neuen Distortion-Pedal für sich, für seinen Twin Reverb. Mhm. Und da hatte ich eine große Kiste voll gemacht und habe ihm irgendwie so 10, 20 Dinger geliehen. Meint so, ja, probier die mal alle aus und dann sag, wofür du dich entscheidest. Und er, am besten für ihn klang dann ein Friedmann-Pedal, ein Dirty Shirley-Pedal. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Vom Namen her, ja.
Ja, der macht so ein Amp und das gibt's halt auch in Pedalversionen und für mich war das immer zu Vanilla. Ich bin da nie wirklich mit warm geworden und ich habe das Teil wirklich original nie gespielt. Es ist auf keiner Aufnahme irgendwo gelandet. Steht seit Jahren einfach in der Ecke und meinte ich so, ja, hey, willst du mir den abkaufen? Er meint so, ja, nee, ich habe keine Kohle und so. Und dann habe ich gesehen, hast du was zum Tauschen? Er meint so, ja, ich hätte das hier. Und dann hat der tatsächlich einen richtig schönen alten schwarzen Russen Big Muff gehabt.
Ach geil.
Er sagt, so spiele ich nie. Und ich bin ja kein riesiger Big Muff-Fan, aber trotzdem, das Ding ist halt irgendwie aus den 90ern. Ich wollte immer schon mal so einen original schwarzen, so eine große Kiste haben. Ich habe mehrere Big Muffs, verschiedenste Varianten, den hatte ich nur noch nicht. Und dann war das Tauschgeschäft perfekt.
Hast du den gerade auf, ich will sehen, wie der aussieht, dein Russen Big Muff.
Ja, warte mal, steh ich mal auf, mach mal, ich stehe auf und lauf durch Zimmer Musik.
Ja. Da ist er wieder.
Da sind wir. Da sind wir.
Ah ja. Ist der staubig oder?
Der ist ein bisschen staubig, ah, ja. Also der wurde ewig nicht mehr. Und das ist auch einer der Versionen, die überhaupt keine Buchse für Netzteil haben, sondern nur mit Batterie läuft.
Oh.
Und ich benutze den so selten, ich würde den eh nicht auf dem Board bauen, dafür ist der mir viel zu schade. Klingt aber fantastisch. Also, das ist genau der, glaube ich, den der Basser von Muse spielt. Also, ne, der ist halt deutlich, der ist wie so ein grüner Big Muff, also deutlich basslastiger und funktioniert dementsprechend gerade für Bassgitarren extrem fantastisch. Kostet gebraucht, was weiß ich, $200 oder so, vielleicht ein bisschen mehr. Habe ich auf jeden Fall einen guten Schnapper gemacht.
Jo.
Apropos guten Schnapper gemacht. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge angekündigt. Ich habe gesagt, hey, wenn der Deal passiert, dann ist ein neues Zeitalter angebrochen. Und es ist wirklich, wirklich passiert. Liebe Freunde, ich habe eine neue Gitarre. Und zwar die Gitarre, die ich schon seit vielen, vielen Jahren immer haben wollte. Und genau sowas wollte ich haben. Und durch Zufälle ist es an mich herangetragen worden, dass es jemanden gibt, der die hat. Und dieser werte alte Mann ist Ende 60 und der hat viele Vintage-Gitarren. Und der sagte so, ey, ich möchte, dass die Gitarren, die ich habe, auch benutzt werden und bei mir stehen die nur
unglaublich
rum. Und dann hat er sie mir für einen wirklich, wirklich, also sie ist locker das doppelte Wert verkauft und es dreht sich um eine 1970 Gibson SG Special in Walnut. Und mit P90ern, es ist genau die Gitarre, die ich haben wollte. Es ist genau die Gitarre, die Pete Townsend gespielt hat bei The Who bei Woodstock, also falls ihr mir die angucken wollt. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein krasses Instrument in den. Also ich glaube ja nur bedingt an diesen ganzen Vintage-Hype. Ich habe auch schon viele Vintage-Instrumente in den Händen gehabt, die absoluter Schmutz waren, die einfach nur so, was soll ich mit der Kacke so. bei dieser Gitarre ist echt so. Also ich hatte mal eine Jaguar aus den 60ern in der Hand. Das war so, Alter, das wäre so, als versuchst du irgendwie mit dem Auto Fahrrad zu fahren. Ging gar nichts. So völlig fürchterlich. Nicht so aber mit dieser Gitarre. Absoluter Wahnsinn. Also das, ich bin nun kein toller Gitarrist, aber 5 Euro ins Phrasenschwein, diese Gitarre spielt sich von alleine. Es ist wirklich unglaublich. Also du merkst, ich bin immer noch over the moon.
Du fragst mich ja auch immer, sag doch mal konkret, was du jetzt gelatzt hast für die Klampe.
Kann ich dir sagen, $2,500 und das ist ein absolutes Megaschnäppchen. Die ist 55 Jahre alt, all original.
Mhm. Ja,
so, das Einzige, der Koffer ist nicht original. Gab's aber einen schönen 80er Jahre Hartschalenkoffer, der auf jeden Fall cool ist, so, aber das schon ein richtig, richtig gutes Ding. Also gerade in Europa würde man für das Ding deutlich mehr Geld bezahlen.
Und zwar?
Und, also ich denke, also in der Verfassung und alles original, also ein Fünfer legst du da mindestens.
Nice.
Davon ist auszugehen. Und ja, die Gitarre ist der absolute Wahnsinn. Also die P90er, eigentlich, mein Lieblingsding wäre ja immer eigentlich so mit nur einem Pickup gewesen, aber ja. Das ist eine der wenigen Gitarren. Ich benutze ja nie den Hals-Pickup. Das ist die einzige Gitarre, die ich seit vielen Jahren in der Hand habe, wo ich dachte, so, Alter, da klingt auch die Mittelstellung cool. Oder ich kann verstehen, warum man mit einem Fasspedal oder so da mit dem Hals spielt oder so, weil da hörst du wirklich so diese Nuancen und so. Also die Gitarre ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich werde sie auf neuen Aufnahmen auf jeden Fall spielen. Ich freue mich enorm drauf. Also wenn ihr jetzt erzählen wollt, wer hat eine All Original 1970 SG Special, dann könnt ihr erzählen, euer Freund Hanno.
Ich gucke gerade, wo wir bei Gibson sind. Späte 2010er haben die so Gary Moore Signature Les Pauls rausgebracht mit so einem ganz komischen Top. Was so reingeschnitzt ist, und da gucke ich mir irgendwie gerade, viel auf Reverb an. Die gibt's so für $1,500, was ja jetzt nicht für eine Gibson jetzt nicht der Ultra-Wahnsinn ist. Und da gibt's auch eine mit P90ern, und da liebäugle ich so ein bisschen mit, aber ich glaube nicht, dass ich es mache. Am Ende des Tages brauche ich eigentlich gerade ja eine weitere Gitarre, so sehr wie ein Klumpfuß. So. Ja. Ja. Ich habe aber wirklich viel verkauft. Ich habe wirklich lukrativ Gitarren verkauft in letzter Zeit. Deswegen habe ich mir auch den Amp gegönnt. Deswegen.
Fair.
Ja, also
ich habe mal wieder original nichts dafür verkauft.
Ja, gut gemacht.
Also, ja, also ich weiß einfach nicht was. Ich habe keine Gitarren, die ich loswerden will. Wirklich nicht. Und alle bedeuten mir was in irgendeiner Art und Weise. Und dementsprechend, also man muss jetzt sagen, ich hätte die mir jetzt auch nicht für einen Fünfer gekauft, obwohl ich die echt hätte haben wollen. Also für den Preis, für den ich sie gekriegt habe, ist es ja auch ein Investment. Das ist wirklich ein easy Flip. Wenn ich mal schnell Geld brauche, dann wird die halt einfach verkauft. Mhm. Oder halt einfach jetzt 20 Jahre irgendwie gut behandelt. Und mir dann irgendwann, wenn ich alt bin,
davon
meine Einsamkeit zu finanzieren. meine Einsamkeit. Da saß Hanno ganz alleine unter Palmen mit seiner SG Special von 1970 und weinte Tränen aus Blut aufs Griffbrett.
Ja, und dann verkaufte er sie und dann
war es noch viel schlimmer.
$7,000
Also ja,
Dollar
diese reicher. Woche neue Gitarre und neuen Big Muff im Hause Clanhardt. Seid herzlich willkommen, es auszuprobieren. Ihr wisst ja, wo ich wohne.
Ich habe gestern auch mit Fuzzpedalen eine Demo aufgenommen. Ich habe nämlich neues Zeug von Earthquaker Devices bekommen für Cult Effects. Und da ist ich habe diesmal ein Fuzzpedal von denen mir auch machen lassen, eine Sonderedition. Und
ausgesprochener Fassfeind, da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Das heißt Hisumitas, das ist irgendwie basiert auf so einem Tonebender, was war's? War es ein Tonebender oder Elk irgendwas? Keine Ahnung. Elk Sustainer. Elk Sustainer heißt das Ding wohl, das Originalfass, keine Ahnung. Und ein Live-Pedal, worauf ich sehr stolz bin. Das Live-Pedal kennst du, Hanno?
Ja.
Genau, und das Live-Pedal musste die Band tatsächlich absegnen, Sun mussten das absegnen, dass ich das machen durfte. Und da bin ich ziemlich stoked auf jeden Fall. Und ein Basspedal. Und ja, deswegen habe ich gestern eine Demo aufgenommen, muss heute noch ein Video zu machen, wo ich genau diese drei Pedale benutzt habe. War also mal das Ziel quasi, alle Pedale, die ich da morgen raushaue, mit denen meine Demo zu machen. Und ich bin so krass überrascht, wenn ich dieses Fasspedal zum Beispiel alleine spiele, das Hisumitas, dann denke ich mir so, ja, ist nicht mein Ding so richtig. Ja, ist cool, klingt gut, ist ein gut klingendes Fasspedal, aber ich sehe für mich keine Verwendung dafür. Und ich habe dann einfach weil ich zu faul war, mir was Neues auszudenken, habe ich einfach Nightmare Riffs von der neuen EP, habe ich mir einfach so einen kleinen Ausschnitt rausgenommen, wo ich mir dachte, das passt irgendwie, und habe den damit neu eingespielt. Und dann höre ich das nachher im Mix und denk so, okay, also im Mix klingt's geil, so, das ist dann irgendwie, dann kleistert sich alles zusammen und das, keine Ahnung, passt so zu meiner Tonfindungsphase, in der ich ja schon so lange bin irgendwie, da ich ja sowieso immer Pedale ausprobieren muss und dann ständig bei irgendwas hängen bleibe, wo ich mir denke, ja, könnte ich eigentlich mal für die Band ausprobieren, könnte ich mal einen Part mitmachen, so. Und ich bin jetzt so ein bisschen schockiert darüber, wie sehr diese drei Pedale, mit denen die ich sonst nicht für Nightmare benutzt hätte, auf keinen Fall, wie sehr man damit eigentlich im Mix nachher auch klarkommt, so, und wie man da, also keine Ahnung, irgendwie geht alles. Das ist so mein Fazit, ist alles geht Man kann mit allem irgendwie ans Ziel kommen und selbst mit einem komischen Fasspedal kann ich auch mal Nightmare-Riffs spielen und es klingt, wenn alles zusammen ist mit Bass und allem, klingt's geil.
So soll es sein. Ich habe, wie gesagt, wir haben neulich über das FZ3 gesprochen von Boss.
Mhm.
So, ne, das ist ein Fasspedal, was mir Freude macht in letzter Zeit. Da habe ich so ein bisschen gelogen. Und natürlich, ich habe es immer noch nicht angeschlossen, ich habe ja nur die Vergleiche im Netz gesehen. Ich hatte mir das Rip-Off von Behringer, beziehungsweise das Behringer Fass heißt es einfach, gekauft für $25. Und das ist schon shocking, also wenn man dem Internet glauben und den Videos Glauben schenken kann, wie das gleich klingt, dann muss ich mir nicht dieses andere $300-Pedal auf mein Hobbyboard knallen. Simon, worüber wollen wir heute mal reden?
Über PayPal.
Über PayPal. Ja. Da stoppt er mich natürlich immer langsam mit den jungen Pferden. Ich wollte direkt in das nächste Kapitel dieser Folge einsteigen, aber nein.
Ja, hast du so gedacht.
Simon ist der Kapitän und er erinnert mich natürlich daran, dass wir euch natürlich Danke sagen müssen für all die Leute, die wieder bei PayPal gespendet haben, um ihren geistigen Irrsinn bei uns loszulassen. Und das könnt ihr auch in Zukunft tun unter
paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Ganz genau. Lasst uns wissen, was ihr denkt. Lasst uns teilhaben an eurem geistigen Durchfall. Wer hat uns geschrieben diesmal, Simon?
In die Bierkasse Geld eingeworfen haben. Dennis Becker. Er sagt, Tach, ihr nassbirnigen Flitzpiepen. Mal wieder ein paar Mark für die Aalkasse, damit ihr euch mal wieder richtig den Kanal durchspülen und den Spektralbob in die Bahn werfen könnt. Cheers,
okay.
Cheers Brosnan. Gefällt mir.
Danke dir.
Ja.
Dennis.
Dennis Becker, ja.
Dennis Becker.
So, hier kommt Werner Focke.
Ach, uns Werner. Ja. Hallo Werner. Lange nichts gehört, Bruder. Wie geht's?
Die Message ist bei meiner letzten Bierspende anscheinend nicht richtig rübergekommen. Es ging natürlich nicht darum, dass Hannos Kommentar so witzig war, sondern darum, dass ihr sagt, an Verrissen keine Freunde zu haben. Aber Bad Religion in Klammern Folge 99, der Querverweis, eine ganze Folge gewidmet habt, um eben genau das zu tun. Und ja, ich bin ja bekannter großer Bad Religion-Fan, habe euch aber trotzdem lieb.
Wir dich auch, Werner, und du hast natürlich vollkommen recht, du hast uns enttarnt und entlarvt.
Ja.
Also Verrisse, dafür sind wir ja nicht angetreten, außer wir widmen ganze Folgen Bands, die wir hassen und verreisen.
Ja, oder in der Folge heute vielleicht.
Ja, also Werner, beste Grüße, auf bald.
Ja, Maximilian Fischer schreibt, wo ist die Geld? Mit ganz vielen Ausrufe und Fragezeichen. Die Antwort ist, das hat uns natürlich Maximilian Fischer mit dieser Nachricht zusammengeschickt und dafür bedanken wir uns.
Maximilian, danke.
Dann Jana Kurgirakis, klingt griechisch. Moin, ihr Wurmfortsätze, auch das klingt griechisch. Als Dankeschön für die gute Unterhaltung ein paar Drachmen, um den Durst zu löschen.
Drachmen klingt auch griechisch.
Ja, auf jeden Fall. Es darf zur Abwechslung aber auch gerne mal eine leckere Tasse Bohnenbrühe, auch griechisch, sein, um euch den Sinusknoten aus Griechenland durchzuglühen.
Auch griechisch, ja. Ja, geil. Jana, vielen, vielen Dank. Werden wir machen. Simon ist ja der Kaffee-Ästhet bei uns beiden. Also Ästhet trifft es ja fast nicht mal. Simon ist absoluter Kaffee-Nazi, also absoluter Connoisseur, also normaler Nazi und Kaffee-Nazi. Nein, Quatsch. Also Simon nimmt seinen Kaffee sehr, sehr ernst. Ich durfte ihn ja ein, zwei Mal in Action erleben, durfte ihn auch durchaus mal erleben, wenn er einen richtig guten Kaffee getrunken hat, durfte ihn aber auch schon erleben, wenn er sehr enttäuscht war von der Kaffeebohne und also beides ist eine Reise wert.
Auf jeden Fall, ja. Weiter geht es mit Stefan Janssen. Moin Giorno, ein paar Öcken, damit der Pegel aufrechterhalten bleibt. Grüße und Bewunderung gehen raus an Werner, der die Spendenfahne immer oben hält und natürlich an euch. Ja, das tut er.
Uns Werner. Ja, danke an alle.
Ja, und vor allem an Werner und an Stefan und an Jana Kogirakis aus Griechenland. So, Tapio Knorr, auch ein interessanter Name.
Alter Vater, klingt griechisch.
Auf jeden Fall. Bester Gear und Musik und Live-Talk ever. Super auch die 90er und 2000er Berichte. Klemmt euch ordentlich die Synapsen ab oder genießt einen grünen Tee im Salon. Hauptsache ihr macht lange weiter. Grüße gehen raus an Christoph Hennebühle. Lern jetzt endlich mal Bass, dass unser nächstes Krachprojekt losgehen kann. Ja, Christoph, hast du gehört, Alter? Lern Bass, sonst gibt's auf die
Fresse.
Ja, spiel
mal endlich Bass. Wenn Christoph, wir machen es jetzt offiziell, wenn Christoph nicht anfängt Bass zu spielen, wird dieser Podcast nicht weitergemacht werden. Also um mal ein bisschen Druck auszuüben.
Ja, weißt du Bescheid, Christoph. Und auch Tapio. dass du ihm
Tapio
ein bisschen...
Tapio und Christoph.
Ja, dass du ihm so ein bisschen... Ne? Der gute alte Robin spendet und sagt, man soll keine Versprechen machen, die man mit dem Arsch nicht furzen kann. Zitat Simon Havemann, meine Damen und Herren. Lanz und Precht,
ja,
Lanz und Precht können einpacken. Ja. Lanz und Precht, die Koryphäen deutscher Prosa. Manuel Filippi. Moin, ihr Lutschbuddelgesichter und Hosebloser. Okay. Eine Empfehlung an all diejenigen, denen es gerade die Laune verdirbt, ob der Weltlage. Ich empfehle mal wieder Folge 67 zu hören. Überbewertete Bands. Insbesondere Hannelores Rant bezüglich der Foo Fighters zaubert mir ein Lächeln für die gesamte Restwoche ins Gesicht. Jedes Wort in Stein gereiert. Danke für den Podcast. Alle warten auf die Saufsprüche LP. Kussi.
Ja, Kussi zurück. Ja, geil. 67. Also, wenn euch das Leben mal wieder zu hart wird da draußen, ne, sagt ihr ja vollkommen zu Recht, wenn ihr mal wieder im Strahl kotzt, einfach bei Gear of the Dark einschalten und Folge 67 hören. Da wird die Laune direkt besser.
Daniel Sturm. Moin, ihr Senfnasen. Anbei ein paar Taler für etwas Paleaal. Ich nutze die Gelegenheit schamlos, um auf mein kleines Projekt aufmerksam zu machen. Tapes of Torment. DIY Video Editing für den Extreme Metal Untergrund. Unter dem Motto Only Death is Real, aber mit zwei E's, gibt's von Promoclips bis Musikvideos alles, was knallt. Düster, roh und visuell dreckig. Musiker sein heißt heute, oh jetzt kommt's, Songs schreiben, proben, performen und nebenbei noch Social Media Content raushauen. Gerade wenn man Vollzeit arbeitet, wird das schnell zur Belastung. Wer Bock hat, den Promo-Stress abzugeben und lieber Krach macht als Reels, ich helfe euch. Checkt Tapes of Torment auf Instagram. Danke für euren Podcast. Seit Folge 1 freue ich mich immer auf Nachschub. Grüße Daniel/Tapes of Torment. Siehst du, ich dachte, es wäre ein Tape-Label. Kassetten.
Ja, beste Grüße, Daniel. Ja, viel Glück mit deinem Business. Also ihr wisst, wo ihr jetzt den Cutter findet. Tapes of Torment und Paleaal malt er wahrscheinlich Pale Ale mit.
Aber er hat Aal geschrieben. Deswegen habe ich es einfach auch weiter in Deutsch ausgesprochen. Und
ja, weil nämlich Lachen ist bei uns nämlich erlaubt.
Ja,
hier wird Humor nämlich noch groß geschrieben.
Auf jeden Fall. Jetzt weißt du auch, wie die Witze entstehen, ne? Weil ich
ja, ganz
so
genau. Indem dann so ein richtig geiler Typ die dann hinterher erklärt.
Ja, und vor allem.
Dann sind die Witze erst richtig witzig.
Und wenn ich es dann so vorlese, ne? Obwohl es natürlich Pale heißt, habe ich einfach Pale, verstehst du?
Ja, ich check das.
Ja,
typisch Berliner.
Alter, auf jeden Fall. Ja. Das ist Berlin, Alter.
Ja. Oh man.
So, letzte Zuwendung in die Bierkasse für ausschließlich Bier und Kaffee. Moin, achso, kommt von Jan Loges. Moin, Mann. Hört endlich auf, euch zu entschuldigen, wenn ihr über Gear abnerdet. Genau dafür hören wir doch Gear of the Dark. Bitte genau das und zwar reichlich. Ich freue mich sehr.
Hast du ja gekriegt.
Heute
schon
wieder, genau. Ich freue mich sehr für meinen Freund Helge von Dimehead für den geilen Erfolg, obwohl er Erdolge geschrieben hat, mit dem Namplayer. Grüße gehen raus, Jan aus Twistringen.
Das ist sein Freund, hat er geschrieben.
Ja, sein Freund, ja. Ich weiß nicht.
Okay.
U und I.
Was ist der Freund? Ist das eine Mischung aus Freund und Freund oder ist das einfach ein Verschreiber?
Du hast gerade gefragt, ob es eine Mischung aus Freund und Freund ist.
Ja, Airbnb. Ich fahre mit meinem Airbnb.
Also hier sind mehrere Sachen möglich. Da ja auch
möglich.
Erdolg statt Erfolg geschrieben hat, schätze ich mal, das U und das I liegen nebeneinander auf der Tastatur. Ich schätze mal wirklich, er meinte Freund, aber Freund.
Ich finde Freund total ist geil.
Gefällt mir auch gut. Ja,
Freund ist auf jeden Fall eine neue Wortkombo, die mir gut gefällt. Er ist ein Freund.
Ja, was man natürlich machen könnte, wenn man ja ein Logos ist, einfach nochmal spenden und die Sache richtig stellen. Ne?
So, insgesamt solltet ihr diese Plattform nutzen allgemein, um euch auch mehr in der Öffentlichkeit für Dinge zu entschuldigen oder zu rechtfertigen. Ja. Also,
oder Leute unter Druck zu setzen, wie mit dem Basslernen.
Ja, gezielte Einschüchterung, dafür sind wir immer zu haben.
Ja, genau. Also falls ihr in der paypal.me/gearofthedark spenden Bierkasse uns quasi als Auftragseinschüchterer anheuern wollt, könnt ihr das tun.
Auf jeden Fall am Telefon rufen wir dann Leute für euch an. Scheißen die zusammen.
Genau.
Wir haben heute in der Folge, also beziehungsweise am Anfang der Folge natürlich jetzt schon viel über Gear gesprochen und ihr habt uns dafür gelobt, beziehungsweise der eine Kollege hat gesagt, dass ihr davon nicht genug kriegt. Und der Werner hat gesagt, der andere Kollege meinte Folge 67, überbewertete Bands, wo wir uns ordentlich abranten. Ja, eigentlich sind wir für dieselbe Nummer heute wieder an den Start gegangen, Simon, oder? Ja. So richtig? Also ich sag mal kurz, worum es heute gehen soll. Wir wissen es eigentlich noch nicht so richtig genau. Das Thema im weitesten Sinne, also wir haben ja immer mal so eine, wie sagt man, ein-, zweimal die Woche machen wir so eine Redaktionskonferenz, wenn man so will, und unterhalten uns über neue Themen. Und ohne zu wissen, was das Thema eigentlich wirklich sein soll, hatte Simon die absolut geile Punchline in den Raum gestellt, die sich nannte Endstation Geschmack. Und die fand ich persönlich so geil, dass ich ihn gestern anrief und meinte, hey, lass uns bitte eine Folge zu Endstation Geschmack machen. Wir wissen noch nicht so richtig, was damit gemeint ist, aber wir sind hier, um es herauszufinden. Endstation Geschmack.
Vielleicht machen wir einfach eine gesamte Folge über Sleep Token.
Ja, ist ja für mich, ist das für dich schon Endstation Geschmack?
Ja, schon so ein bisschen.
Endstation, ist es schon Endstation?
Ich würde sagen,
ich verstehe nicht, also was findet man daran direkt so mega geil? Ich kenne mich damit nicht so mega aus. Ich sehe es nur, dass ich mehr über Sleep Token lese als über Weltpolitik.
Ja, das ist hält sich ungefähr die Waage. Bürgerkrieg und Sleep Token sind so die zwei.
Was, also das ist auch mal wieder eine Maskenband. Für mich sind Masken ja auch Endstation-Geschmack.
Ja, darüber ranten wir ja auch oft, muss man natürlich dazu sagen, auch zu Recht. Ich weiß auch nicht so genau. Ich finde, ich mühe mich so ein bisschen ab. Ich finde es jetzt auch gar nicht, dass das so aggressiv scheiße ist oder so. Das ist einfach irgendwie, ja, so Seier, Geleier und dann ab und dann kommt mal so ein Heavy Part und deswegen wird da das Prädikat Metal drauf gedruckt, weil die alle 30 Minuten mal einen Genty Breakdown haben zwischen ihrem sonst sehr, ja, weiß ich nicht, sehr wehleidigen Geleier irgendwie.
Aber es wird schon so irgendwie der Welt verkauft, als wäre das auf jeden Fall die neue Metal-Sensation, weil sie es geschafft haben, Metal für den kompletten Popmarkt zugänglich zu machen. So lese ich zwischen den Zeilen.
Das ist wahrscheinlich eine gute Definition, ja.
Ist das etwas, was man möchte? Also viele schreiben so, hey, das ist irgendwie Liberation, das ist irgendwie längst überfällig und hast du nicht gesehen. Aber ist es nicht eigentlich was, dass man, also, und ich will das überhaupt nicht haten, dafür ist mir das viel zu egal, aber ist es nicht eigentlich was, dass das auch so im Metal-Kosmos immer so, dass man auch so einen gewissen Rahmen sich halt einfach auch so einen Raum schafft, wo man sagt so, ja, ich werde hier von Radio-Doodle-Songs irgendwie verschont. Ich meine nicht, dass es im Metal nicht auch ohne Ende belanglosen Schmutz gibt.
Und Doodle-Zeug.
Aber gibt es nicht schon genug belanglosen Schmutz? Also muss das jetzt auch noch so verplastikt werden, dass man sagt so, ey, guck mal, das ist eigentlich Lady Gaga mit Breakdowns. Also hat da jemand was von? Ich weiß es nicht. Also ich bin sehr gespannt auf eure Meinung da draußen.
Ja, ich finde auch, also das habe ich zum Beispiel noch nicht, solche hochtrabenden, wie soll ich sagen,
da liest du nicht das Feuilleton.
Ja, das lese ich anscheinend nicht, nee. Also das finde ich natürlich schon vermessen zu sagen, dass das irgendwie die große Liberation für den Metal wäre. Das ist ja totaler Schwachsinn. Die Liberation darin zu sehen, Sachen zu kommerzialisieren, was soll das sein? So, also das ist, wo in unserem Leben...
Ja gut,
Leben,
aber also schon Judas Priest sind auch kommerziell, so,
nee,
weißt
ich
du,
meine,
trotzdem absolute Stelze des Metals.
Ich meine, die sind kommerziell erfolgreich, aber nicht, weil sie versucht haben, also irgendwie, die haben ja...
Ja, kann man das Sleep Token vorwerfen, dass du meinst, das wurde am Reißbrett irgendwie entworfen? Das weiß ich nicht. Also ich finde viel schlimmer, wenn die das wirklich gut finden.
Weißt du, ja, davon abgesehen, ich hab eigentlich auch wirklich keine so starke Meinung über Sleep Token. Was aber sehr interessant ist, und hier kommen wir jetzt eigentlich, das passt eigentlich sehr gut zur Endstation Geschmack. Es gibt jetzt eine neue Band, die sehr offensichtlich am Reißbrett entstanden ist, und die Band nennt sich President. Und
ich habe die Sachen vom Download Festival gesehen in UK, wo die Leute nicht mehr irgendwie vor die Bühne oder ins Zelt reinkamen, weil, also ich, Entschuldigung, klär mich auf.
Das ist so ganz offensichtlich der Versuch mit Leuten, die in der Musikindustrie schon verwurzelt sind, die Formel von Sleep Token zu wiederholen. Ja, irgendwie viel, viel poppiger Gesang, dann hier und da heavy Momente, und der Typ, der Sänger, hat so eine uneindeutige Präsidentenmaske auf. Erinnert mich alles ein bisschen an diesen Film mit Keanu Reeves, wie hieß er? Dieser Surf-Film, wo die ganzen Surfer irgendwie eine Bank ausrauben.
Drift? Irgendwas mit Drift?
Nee, nicht mit Drift, nee.
Hang Loose? Surf Party 2000?
Surf Party 3000 war es, glaube ich.
Ja, weiß ich jetzt.
Surf Party Banküberfall heißt der Film.
Ja.
Ich gucke da jetzt nach, mich wurmt das jetzt. Keanu Reeves Banküberfall, Surfen.
Da, apropos Banküberfall, unbedingt mal wieder den Song Banküberfall von ERV hören. Befehl von unten.
Ja, der Film heißt in Deutschland Gefährliche Brandung. In den USA der Originaltitel ist Point Break. Keanu Reeves und Patrick Swayze auch. Cooler Film. Jedenfalls überfallen die eine Bank und haben alle so Präsidentenmasken auf. Darauf bezieht sich wahrscheinlich der so ein bisschen der Bandname President und der Typ trägt halt so eine Maske. Aber im Grunde genommen musikalisch, ich würde sagen, 90% die gleiche Formel. Und die hatten ja auch diesen, das ist das Interessante daran, bevor die überhaupt eine Single hatten, waren die schon fürs Download-Festival gebucht. Also da ist so ganz klar, das ist so richtig, das ist so, also mehr Industry Planned geht eigentlich nicht so, ne? Wo das einfach von vornherein so richtig am Reißbrett konzipiert ist und man sich so denkt, ey, weißt du was? Die Fans von Sleep Token, wenn wir denen das Gleiche nochmal einfach wieder coinen, die sind so leicht zu beeindrucken, das funktioniert nochmal. Und scheint auch so zu sein bis zum gewissen Grad. Ich habe als diese Single, das ist halt auch das Krasse, ich habe mir noch nie ein Sleep Token Video oder so auf YouTube angeguckt. Diese President Singles landen, wenn die rauskommen, ständig in meinem YouTube-Algorithmus.
Ja, Digga, ne? Das ist halt höchstgradig Verschwörungserzählung. Also irgendwie, also das ist ja, also das muss ja so von langer Hand geplant sein, dieses ganze Ding.
Naja, es ist ja auch nicht abwegig. Es ist ja, ich meine, überleg mal, es gab ja auch, es ist ja nicht so, dass die Backstreet Boys einen Haufen Kumpels waren, die gesagt haben, ey, wollen wir zusammen eine Band gründen, die Popmusik macht, so, ja. Also ich sag mal, es ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so abwegig zu sagen, so, ey, guck mal, Sleep Token sind ja auch auf Nummer 1 der Billboard-Charts eingestiegen oder nicht. Ich finde jetzt nicht abwegig zu sagen, dass sich da Leute in der Industrie sagen, Alter, das können wir nochmal replizieren, so, also so verschwörerisch finde ich das jetzt nicht. Auch, dass die YouTube-Platzierung irgendwie stattfindet, wenn da viel Geld investiert wird, kann man natürlich Sachen auch ordentlich platzieren, Marketing und PR-mäßig, so, also.
Ja, natürlich, ne? Kann man das, aber so, also ich persönlich habe dann aber auch als Musik-Fan und Connoisseur das Recht, vielleicht liegt es auch an meinem fortgeschrittenen Alter, sowas halt einfach out zu callen und zu sagen, Alter, sorry, das ist mir zu scheiße.
Ja, natürlich.
So, weißt du, so das, was soll das? Das hat halt null, wie sagt man, soliden Unterbau. Also so, ne? Ja, ja. Also das ist ja in keinster Weise nicht mal, also es gibt ja auch so Übernachtsensationen, die auf einmal explodieren und in aller Munde sind, so weißt du, aber die Leute machen da dann oft auch schnell einen Fehler. Das wird dann Bands wie Turnstile oder so vorgeworfen. Aber Turnstile hat viele Platten gemacht, haben sich den Arsch abgetourt, noch und nöcher, und haben auch, früher waren sie einfach schon eine gute Band. Ob man das jetzt so mag oder nicht, so weißt du, wie ich meine. Ja. Aber wenn dann wirklich über Nacht halt einfach so ein konstruiertes Produkt in dein Feed und auf eins der größten Metal-Festivals überhaupt, in Anführungsstrichen Metal-Festivals, irgendwie geladen wird, so, dann ist das halt schon so, ja, okay. Also offensichtlich scheint das den Fans da draußen oder den Musikkonsumenten, und hier sprechen wir ganz klar von Konsumenten heutzutage, vielleicht auch in einem, ich glaube aber nicht, dass es am Alter liegt, sondern wir hatten das Thema irgendwie, was so kurze Aufmerksamkeitsspanne, Generation TikTok und so betrifft, und das bezieht sich jetzt nicht auf ein bestimmtes Konsumentenalter.
Ja.
Sondern was ich meine ist, offensichtlich scheint das den Leuten gerade recht zu kommen. Ja, geil, okay, ich will jetzt direkt was Neues, ich muss nicht mehr zugucken, wie eine Band wächst. Und weißt ja, und es gibt ja noch eine ganz interessante Sache bei so einer Band wie President oder so. Ich muss auch nicht aktiv dazu beitragen, die Band zu unterstützen und sie bei ihrem Wachstum zu fördern.
Ja.
Das kommt ja nochmal dazu. Du musst dir überhaupt nicht die Mühe machen, dir die Band irgendwie vor 30 Leuten anzugucken, dir die alten Demos anzuhören und zu sagen, ja, da ist noch Luft nach oben oder die Band irgendwie, was weiß ich, dir ein T-Shirt zu kaufen, damit sie in die nächste Stadt kommen mit dem Benzingeld. Ein Game, was wir alle bis zum Exzess durchgespielt haben. Da will ich jetzt auch nicht der alte Mann sein, der hier rumstänkert, sondern nee, es geht mir einfach darum. Für mich fehlt komplett, für eine solide, kredibile Rockband oder Band, Musiker, grundsätzlich muss es irgendeine Art und Weise von einer Entstehungsgeschichte geben dahinter. Und das ist für mich halt, ich erwarte da nicht so den Jesus-Komplex, dass ich da unbedingt Struggle erwarte, aber ich erwarte irgendwie, dass ich der Band bei der Arbeit zugucken kann.
Und ich glaube, das kann man zumindest über Sleep Token sagen, dass die irgendwie
wahrscheinlich, ja,
ein bisschen mehr auf jeden Fall, dass es ein bisschen mehr Entstehungsgeschichte gibt, und die...
Selbst bei Ghost, die habe ich vor 300 Leuten gesehen zur ersten Platte, und kann man leider nichts weniger sagen, als dass die Show auch vor 300 Leuten der absolute Wahnsinn war.
Ja, ich erinnere mich, dass wir haben damals mal in Köln gespielt, im Underground noch, als es das noch gab. Rest in Peace.
Geiler Laden. Rest in Peace haben wir auch sehr gerne gespielt.
Ich habe da so gerne gespielt. Ey. Auch in diesem Band-Apartment-slash-Backstage-Bereich rumzuhängen. Irgendwie war das geil. Ich mochte die Venue sehr. Anyway, und der Alan, der früher, der hat mal Booking für W-Farm ganz am Anfang gemacht und auch für meine Band davor. Und da haben, glaube ich, Ghost am Vortag gespielt und die Band war noch so klein, also A, dass die im Underground gespielt hat natürlich, vor wahrscheinlich nicht mehr als 300 Leuten, und B, dass die auch sich komplett frei, natürlich unmaskiert, überall bewegt haben. Also da war jetzt nicht so, dass es das Riesen, dass die jetzt irgendwie versucht hätten, sich von der Öffentlichkeit total krass fernzuhalten oder so, ne? Aber die Typen waren halt, viele von denen waren ja jetzt auch nicht so krasse Persönlichkeiten, dass jeder die kannte. Ist ja nicht so, dass hinter Ghost Michael Jackson war, sondern irgendwelche Mucker halt, die man vielleicht aus anderen Bands kennt, aber
ja,
aber
halt,
muss man schon wissen.
Skandinavische Death Metal Musiker.
Ja, aber das muss man halt wissen, so, weißt du? Und das ist, ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt auch wenn die Band anonym war, dass wenn die irgendwo unmaskiert rumgerannt sind, jetzt nicht das ganze Publikum sofort, Alter, das müssen die sein, so, sondern das waren einfach Leute, die da rumgelaufen sind, so, ne?
Muss ja auch sagen, 2011, als das losging mit Ghost, dass das da natürlich auch noch irgendwie ein fetziges, inspiriertes Gimmick war.
Ja, ja.
Die hatten die Songs, die hatten die Produktion, es war alles cool und catchy, und diese ganze Okkult-Rock-Nummer war auch noch nicht komplett ausgeschlachtet, so, also das war schon echt ultra smart.
Ja.
Wenn ich mir jetzt aber so diese President-Sache angucke, dann überlege ich mir so, ey, Alter, das ist ja auch irgendwie ein Symptom unserer Zeit. Das muss man auch mal ganz klar sagen, dass sowas überhaupt möglich ist. Und dass, ey, du hättest es sehen müssen beim Download-Festival, wie die Leute kommen gar nicht mehr klar. So, weißt du, du weißt nichts über die Band, weißt so, es gibt nichts so, und aber einfach nur, weil dir dein TikTok-Feed erzählt, dass das Allergeilste ist. Ja, das glaube ich jetzt mal besser. Mhm. Ich, so diese FOMO, ne? Mal aus Angst zu was verpassen, besser dabei sein. Und dann, Alter, letztendlich, keine Ahnung, mich holt sowas überhaupt nicht ab, vielleicht. Aber ich sehe auch alte Leute wie mich im Publikum. So, ich meine, irgendwie, keine Ahnung. Man kann jetzt auch nicht irgendwie jungen Leuten vorwerfen, irgendwie, ja, ihr fallt darauf rein, sondern es scheint einfach eine gewisse Art von Musikkonsument zu sein, die einfach sagen, mir ist es völlig egal, ob das irgendeinen kredibilen Unterbau hat, ja, ob das irgendwie eine gewachsene Rockband oder Metalband oder sonst was ist, oder ob das, also ob das auch in irgendeiner Art und Weise irgendwas mit Geschmack zu tun hat. Also Geschmack gibt's ja durchaus unterschiedliche Ausprägungen. Aber was soll denn das sein? Das ist so älter, wir revealen jetzt, also das hätte hier, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Produkt President, das hätte halt auch ein neues Super-Elektroauto sein können oder ein neuer Mega-Big Mac ohne Kalorien.
Ja, ja.
So weit würde ich gehen. Es ist halt einfach ein in sich geschlossenes Produkt. Und das, also für jemanden, der sich das anguckt, sage ich ganz klar, oder denke ich mir so, ey, irgendwie fehlt mir da, spreche ich dir ab, wirklich Musikfan zu sein?
Ja, ich glaube, das ist halt Entertainment-Konsum. Ne, das ist so ein bisschen,
there you go.
Das ist so, glaube ich, die Art, wie diese Leute auch Fans sind. So, das sind vielleicht eher, das spricht vielleicht auch eher Leute an, die so Disney-Adults sind, so, ne, die, ne.
Alter, hier in den USA, Simon, du wohnst ja nun nicht mehr in
ja,
Florida.
Ja, ich kenne das ja noch aus Florida, Alter, das ist.
Diese ganzen Autosticker, ey. So, ich hier, Alter, ey, ich kenne Leute persönlich, Digga, die in Disneyland geheiratet haben. Ja. Sofort Freundschaft, also sofort, ja. sofort alles gekündigt, so Telefonnummer gelöscht.
Ey, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, Wahrscheinlichkeit ist gegeben, aber wir hatten Bekannte in Tampa, die waren auch so, also wo die Frau besonders extrem Disney-fanatisch war.
Muss man sagen, passiert oft, dass gerade die Damen leider oft also Disney-Ultras sind.
Ja, und genau, es war aber ein Pärchen, die, ich würde sagen, im Monat 2 bis 3 Mal von Tampa zu Disney World gefahren sind.
Ich kenne auch Leute in Orlando mit dem Season Pass, Alter.
Ja, genau, hatten die auch. Ja, die hatten den Season Pass. Und ich weiß noch, wir haben uns mal in einer größeren Gruppe zum Abendessen getroffen. Irgendwie unter der Woche. Und da waren die halt dabei und haben erzählt, dass sie zu Disney fahren am Wochenende. Und dann meinte die Frau zu mir so, ich sag jetzt ja den Namen, ist ja egal, Heidi hieß die tatsächlich.
Ach, die Heidi?
Ja, genau die, ja. Die Heidi, die wir alle in Deutschland kennen, die über die Alm tanzt quasi, ja. Die meinte zu mir so, ja, Simon, wie sieht's denn aus? Jetzt kommt doch mal mit nach Disney, so, ne? Und ich meinte so, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf, so, ne? Und dann ist sie richtig so pikiert, ja, wie, was hast du denn gegen Disney? Ja, also die ist so richtig so, jetzt komm doch mal mit und guck dir das wenigstens mal an, gib dem doch mal eine Chance, so. Und einfach, ich fand das so bizarr und dann habe ich halt zu der gesagt, so, ja, also sie meinte so, ja, warum kannst du denn nicht einfach mal mitkommen und dir das angucken? Und dann meinte ich so, ja, weil ich nicht 5 Jahre alt bin.
Darum, also ich kann schon verstehen, dass auch, also ich meine, hey, wir verschwenden unsere Zeit auch mit Sachen, die für andere Leute völlig unvorstellbar sind. Also ich weiß nicht, ob das nur was mit dem Alter zu tun
hat. Ich habe das auch eher,
wissen gerade bestimmt.
Ich habe das auch nur
aber
aus
überhaupt pikiert zu tun, dass jemand sagt, Alter, hör mir mit dem Scheiß auf.
Ja.
Das ist, ich gehe auch nicht in den Universal Park nach Orlando, nö, weißt du, so, weil ich halt einfach Menschenmassen verabscheue. So, das ist mir halt viel zu anstrengend.
Also der Punkt ist, ich habe das auch nur gesagt, weil ich schon innerlich gelacht habe, einfach weil das so bizarr war, dass die so pikiert war, dass ich da einfach keine Lust drauf hatte, weil das ist es ja wirklich. Ich habe einfach keine Lust drauf. Das ist gar nicht so, ich habe überhaupt kein Problem damit. Es interessiert mich einfach nicht so, ne? Und ich habe das nur gesagt, dass ich es nicht mache, weil ich keine 5 Jahre alt bin, weil sie mir so auf den Keks gegangen ist damit. Und ist natürlich auch besonders gut angekommen. Aber ja, das war schon weird. Und solche Leute kannten wir natürlich einige. Und ich habe das Gefühl,
spricht nicht für dich.
Ja, gut, das spricht halt für Florida. Du sagst es ja gerade selbst, du kennst Leute, die geheiratet haben in Disney World. Von
ja,
daher.
Ich kenn tatsächlich.
Sorry, mein Beileid kannte ich aber natürlich auch in Tampa. Anyway, ich habe das Gefühl, die Fandom von Disney Adults ist vergleichbarer mit der Fandom von Sleep Token als, sagen wir mal, Leute, die Slayer hören, was ja auch eine große kommerzielle Metalband ist.
Ja, hundertprozentig. Ne? Also wenn jemand zu einem Slayer-Konzert geht oder zu einem Bullthrower-Konzert oder zu Band XY,
Metallica,
egal,
selbst.
Glaube ich nicht, dass die in dieselbe Art von Entertainment erwarten wie Leute, die zu Sleep Token oder zu Disney oder zu President gehen.
Ja, genau, das meine ich halt. Also das ist eine andere Form.
Sie wollen ein Spektakel und mit Spektakel verstehe mich nicht falsch. Auch bei den eben genannten Bands gibt es Feuerwerk und Pipapo und hast du nicht gesehen, darum geht's aber nicht. Sondern das sind ja, also meiner Meinung nach, Konzerte, zu denen du gehst, weil du halt einfach die Musik so, weil du halt einfach Fan von der Mucke bist. Und jetzt kannst du natürlich auch Fan von Sleep Token sein.
Klar.
Und nochmal, das wollen wir niemandem absprechen. Ja. Aber das ganze Produkt ist schon sehr, sehr, sehr krass auf einfach Entertainment ausgelegt. So.
Und ich finde, ne, Sleep Token sind natürlich auch ein gutes Beispiel dafür, wo man merkt, dass es so kulturell kannibalisiert. So, die haben sich halt, die dachten sich, ja, Ghost und Slipknot sind ziemlich erfolgreich. Vielleicht sollten wir auch mysteriöse Maskenleute sein. Dass dieses Image, das ästhetische Image mit der Musik gar nicht wahnsinnig gut harmoniert, muss man ja irgendwie auch sagen. So, die Musik ist ja nun mal etwas, ja, ein bisschen softer irgendwie so. Und ich finde es halt krass, wie sehr dann auch versucht wird, diese Lore aufzubauen, ne, irgendwie. Und auch das hat für mich so Disney-Vibes irgendwie. Das ist wie eine Disney, so wie Bernhard und Bianca zu gucken, so sinngemäß, ja. Also gibt's so die große
Bernhard und Bianca Ultra. Ja,
Bernhard und Bernhard, Alter. Das ist geil. Bernhard und Bernhard, Schrottplatz von Disney, Alter. Da wird jetzt, ich habe das Gefühl,
Bernhard und Bernhard ist in Florida hier halt 100% verboten, wie du weißt.
Oh, das stimmt natürlich, ja.
Ja.
Das ist
Don't Say Gay.
Don't Say Gay, Bill. Gibt's die in Florida?
Ich glaube schon, so, ne, wo so Kindern in Schulen halt so beigebracht wird, so von wegen, hey, oder den Lehrern nahegelegt wird, präsentiert den Kindern keine sogenannten alternativen Lebenswelten, so, das ist halt zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften, also
ja.
Wissen wir leider, dass es das gibt, aber bitte nicht drüber reden. Also, wir promoten natürlich Bernhard und Bernhard.
Bernhard und Bernhard.
An vorderster Front.
Bei Gear of the Dark. Keine Ahnung, also ich finde es sehr interessant, wie versucht wird, darum, weil dieses Image irgendwie aufgegangen ist, oh, ist ja mysteriös, Maskenmänner, bla bla bla, dass da jetzt so eine Lore drum aufgebaut wird und ich finde, das ist alles, also das wirkt besonders konstruiert und ist dann auch alles so, ja, die Art und Weise, wie die Band kommuniziert, dass sich das immer alles sehr mystisch, dass das alles sehr mystisch sein soll und ich finde, Alter, das ist echt so, boah, also wie kann man da drauf reinfallen, auf diesen konstruierten auf diesen konstruierten mystischen Shit. So.
Ja gut, aber da sind wir jetzt ja wirklich mitten im Thema. Es gibt so oft Momente in meinem Alltag, wo ich mir denke, Simon, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nicht mal von dem angebotenen Kunstprodukt / Band, sondern genau wie du sagst, dass Leute in Anführungsstrichen darauf reinfallen, dass du mir denkst, selbst Leute, die man so selbst kennt, sagt so, ja, das ist doch echt schon geil und guck mal und heftig und dann denkst du, Alter. Aber da sind wir, Endstation Geschmack, Simon, mittendrin. Endstation Geschmack, deswegen war ich so großer Fan von dieser Punchline. Mhm. Das beschreibt für mich wirklich so dieses absolute Kopfschütteln zurückbleibende Unverständnis, wo man Leuten vielleicht auch in seiner eigenen Peer Group dabei zuguckt, wo man denkt so, Alter, das kann doch nicht, das kannst du doch unmöglich ernst meinen. So, und dann geht's dann doch irgendwie.
Also ich kenne auf jeden Fall Leute, was mich immer sehr, überrascht. Ja, ich bin ja irgendwie in den 2000ern, Mitte 2000er und so weiter, habe ich ja viel mit so metallischen Hardcore, Metalcore, was auch immer, ja, so dieses Frühstadium des Genres, da war ich schon auf jeden Fall auch into irgendwie so und kenne natürlich noch extrem viele Leute auch aus der Zeit oder bin mit denen noch über Facebook verbunden, auch wenn man jetzt nicht mehr viel miteinander zu tun hat, so, aber ich sag mal so, ich find's immer spannend, wenn Leute aus dieser Zeit, wenn deren Musikgeschmack quasi aufgehört hat daran, ich finde jetzt alles, was im Metalcore passiert, egal wie sehr sich das Genre verändert, einfach geil. Jede neue Metalcore-Band, die irgendwie einen gewissen Schwellwert erreicht, finde ich immer noch cool. Ja, und das sind so Leute, die fanden früher irgendwie so Vegan, Straight Edge, Hardline, Metalcore cool und heute dann Sleep Token, ne? Weil das irgendwie im gleichen Fahrwasser passiert, ganz entfernt so. Und da kenne ich einige.
Die Leute werden auch älter und die Leute werden dann halt auch vielleicht gefälliger und wollen auch gar nicht mehr so richtig diggen. Mhm. So, ne? So sich die Mühe machen irgendwie. Also ein Kumpel hat mir erzählt, die ganzen Leute, also insbesondere die ganzen Mädels, mit denen er aufgewachsen bin auf dem Dorf, die früher alle Onkels gehört haben, aber später alle sind zu Pur gewechselt.
Okay.
So, vielleicht ist das eine ähnliche Tragödie, die sich da abspielt.
Aber das ist ja schon noch ein frappierender Wechsel. Es ist ja nicht so, dass es im
Ich nicht, Alter. Gibt es so große also ganz ehrlich, ich finde, dass die bösen Onkels und Pur meiner Meinung nach dieselben Leute ansprechen. Sorry.
Nur vielleicht ein bisschen assliger, aber der Unterschied ist, hält sich in Grenzen.
Ja, Pur sind auf jeden Fall deutlich assliger als Onkels. Ja. Das muss man schon ganz klar sagen. Ja,
ich bin Pur-Ultra, muss ich dazu sagen.
Ja, Purist, so wie wir unsere Hardcore-Fans uns nennen. Ja,
genau. Anyway, ich will tatsächlich nochmal, was ich jetzt nochmal sagen will zu dem ganzen Sleep-Token-Thema. Ich habe, ja, keine Ahnung, ich habe wie gesagt eigentlich gar nicht so eine wahnsinnig starke Meinung zu der Band, da habe ich mich auch zu wenig damit auseinandergesetzt. Aber, wo wir jetzt über Endstation Geschmack sprechen, eigentlich muss man sagen, auf President trifft es noch viel besser zu, weil ich das Gefühl habe, dass die versucht,
ja, 100%.
Weil die so super faul sich echt den kleinsten gemeinsamen Nenner einfach genommen haben, okay, maskiert und poppig mit Gendriffs irgendwie und anonym.
Ja, ne? Kannst du denn zu der Mucke was sagen? Was beschreibt das mal für die Leute, die es noch nicht gehört haben?
Hab ich doch gerade. Irgendein Seier-Pop, irgendwas mit Genty-Heavy-Parts hier und da. Keine Ahnung, viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen, oder?
Das ist eine absolute Frechheit.
Aber ich sag mal, es wirkt sehr faul für mich. Auch diese Präsidentenmaske, das ist so irgendwie so keine bessere Idee gehabt, was man jetzt macht. So. Ja,
Und soll das so edgy sein? Weil natürlich so irgendwie gerade zur aktuellen Weltlage, wir wissen jetzt
nicht
alle, wer der Supervillain ist. Ja, so, hat das was damit zu tun? I don't know.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So könnte man es natürlich erklären, wenn man wollte, aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Die hatten einfach. Die Formel sollte repliziert werden und das ist die Idee, auf die gekommen sind. Eine bessere Idee oder eine andere Idee hatten sie einfach nicht, wie man dieses maskierte Ding jetzt nochmal aufgreifen könnte. Ja, keine Ahnung. Es wirkt aber, also das wirkt wirklich extrem low effort irgendwie so. Und dass es funktioniert, und das wollte ich nochmal vorhin sagen, als ich meinte, dass auch die erste Single von denen schon direkt in meinem YouTube-Feed gelandet ist. Ich habe dann so ein bisschen durch die Kommentare gelesen und da waren natürlich extrem viele Sleep Token-Fans in den Kommentaren und die haben dann so Sachen gesagt wie, Alter, wir sind hier bei der Geburtsstunde von was ganz Großem dabei. Wir sind hier am Ground Level, Alter, ja, und so. Und das ist ja genau das, was du vorhin sagst. So, es ist überhaupt kein Ground Level, Alter. Das ist wirklich ein absolut fertiges Produkt, was mit offensichtlich mit extra.
Ja, du witnessst da mal original gerade gar nicht. Ja. Also ihr seid bei original nichts dabei, sondern ihr fresst das, was man euch vorsetzt in einem Fastfood-Restaurant namens Musikindustrie. Jo. Und du sagst, Alter, das ist der geilste Geschmack seit Bulette.
Ja. Und ihr sagt, Alter, krass, ey, das ist der erste neue geile Geschmack seit Bulette, bei dem ich hier dabei sein darf. So, ja. Ja, das ist so. Also das finde ich schon...
Der erste neue geile Geschmack seit Bulette. Das ist halt, die Leute rechnen ja zurück so von wegen seit dem Jahr 2000, also als Jesus geboren wurde. Wir rechnen ja, also gerade Berliner rechnen ja seit Bulette.
Auf jeden Fall.
So, eine andere Zeitrechnung.
Ja, definitiv.
Aber ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu, wie stehst du zu Bulette? Wie wir ja in Bremen sagen, Frikadelle.
Frikadelle sagt man manchmal auch in Berlin. Man kann, aber Bulette ist natürlich...
Für mich ist Frikadelle sowohl als auch Bulette... Eine der Momente, wo ich oft traurig bin, dass ich schon seit einem 25 Jahren Vegetarier bin, weil, let's face it, also ein Bier in der Hand und eine richtig schöne Frikadünse, Alter. Also das ist wie eine schöne Tankstellenbocki, ja, oder halt eine richtig gute Thüringer Rostbratwurst. Das ist halt einfach so, wenn du dann Vegetarier bist, ist halt einfach leider schade für dich. Da gibt es gar keine Diskussion.
Ja gut, du hast ja noch ein paar Jahre.
Meine Mutter hat unglaubliche Frikadellen gemacht, also wirklich zum Reinlegen, zum drin wohnen. Ja. Solltest du mich mal in Bremen besuchen, werde ich meine Mutter anhalten, dass sie dir mal ein paar schöne Frikadellen macht. Ja. Alter, du kommst nicht mehr klar, knallst du durch die Decke. Alles klar. Ziemlich versprochen.
Aber dann musst du auch eine essen.
Das werde ich nicht machen, weil ich mich dann wahrscheinlich übergebe. Aber obwohl, ich rede da oft mit Buzzy drüber, der ist jetzt auch schon seit einigen Jahren Vegetarier. Nicht so früh angefangen wie ich, aber auch schon eine ganze Zeit. Dass es eigentlich lustig wäre, sich einfach fett einen anzusaufen und dann halt einfach zur Wurstbude zu gehen und sich eine schöne Wurst zu schälen und hinterher so tun, als wäre das nicht passiert. So wie so beschämte Männer, die in Puff gehen, so halt einfach hinterher nie wieder drüber reden.
Ja, da merkt man natürlich irgendwie die Begehrlichkeiten, die es bei euch gibt, ne?
Digga, Alter, also es gibt so...
Bulettenbegehrlichkeit quasi.
Also ich bin nie einer dieser Vegetarier gewesen, die behauptet hätten, das würde nicht geil schmecken. Ja. Also das muss ganz klar sein. Ich bin aus rein moralischen Gründen Vegetarier geworden, aber ich war mir, also und heute noch sterbe ich tausend Tode, wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin und ich fresse da Luftpumpen und die knallen sich da die schönen Bratwürste, Alter.
Ja, Hanno.
Naja, also wie sind wir gekommen? Also hierher gekommen zu Präsident. Ja, also seit Bulette. So, also Präsident mit das erbärmlichste Produkt seit Bulette. Aber Bulette ist das geilste Produkt. Also das, die Messlatte ist Bulette.
Ja, auf jeden Fall. Wie man es dreht oder wendet, die Messlatte ist Bulette so.
Aber Simon, wir müssen das nochmal ganz kurz sagen. Wir haben das in mehreren Sendungen immer schon mal angesprochen. So, Alter, offiziell, also wir sind ja Musik... geschmäcklerisch, Endstation Geschmack. Wir sind ja beide geschmäcklerisch sehr, sehr sicher. Das muss man ja ganz klar sagen. Und wir haben ja auch meistens recht. Fast immer, würde ich soweit sagen. Dem würde ich sagen, also als Musikinstanz, die wir sehr sind, als Gear of the Dark Podcast mit euch Hörern und Hörerinnen da draußen. Also für mich gilt ganz klar, also für die nächsten 30 bis 40 Jahre ist jetzt in Bands Maskenverbot. Also wenn du heutzutage wirklich noch eine Band gründest und denkst, Alter, geil, komm, wir ziehen uns Masken auf, Alter. Sorry. Also Da fehlen mir die Worte.
Ja, nee, ich bin, den Rant habe ich ja schon ein paar Mal gebracht. Da bin ich auch gerade im Extrem-Metal, ja, dass die jetzt ankommen im Commerz-Metal, also jetzt, ja, ich meine, dass sich das jetzt so weit etabliert, dass das jetzt irgendwie,
Nochmal, Ghost haben da vorgelegt.
Auf jeden, ne? Und Slipknot so. Davor auf jeden Fall. Ne? Also,
fair enough. Slipknot sind die Gottväter der Maskenkultur, muss ich jetzt natürlich sagen. Das ist deren Gimmick neu und wenn auch nicht mein Ding, trotzdem geil.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir damals das Slipknot-Debütalbum gekauft. Da hat die Band in Deutschland noch gar nicht stattgefunden. Und der einzige Grund war, dass ich im Saturn aus Versehen das Cover gesehen habe, wo diese Knalltüten drauf sind mit ihren komischen Masken. So, ne? Das hat... wie alt war ich da? 14 oder 15, ja, keine Ahnung. Und das hat mich natürlich geflasht. Irgendwie dachte ich so, Alter, was ist denn das, Alter? 9 Typen in so crazy Masken und Overalls, so, ne?
Ja, aber kann das nicht genauso sein, dass es auch 14, 15-Jährige gibt, die jetzt gerade
das okay.
genau dasselbe bei Präsident
das
haben?
Das ist ja auch völlig okay. Ich glaube, wenn du sehr jung bist, stehst du ein bisschen...
Hast du einen Pass?
Ja, du stehst so ein bisschen unter Welpenschutz, würde ich sagen. So, ja. Und das ist ja auch okay, jeder braucht sein Gateway. So, wenn ich immer so Leute höre, die mir erzählen, so, ja, ich 14, dann Dark Throne, entdeckt und das hat mein
mitgegründet.
Ja, mitgegründet. erfunden. Ich habe Dark Throne erfunden, als ich 14 war. Ja, okay, ja. Halt's Maul. Aber ich sag mal, genau. Es,
oh ja, okay,
halt's genau, Maul. Ja, okay, einfach mal halten.
Ja, ich sag mal so, Fresse. Aber das, da sagst du, sprichst du was Wichtiges an, Simon. Ich habe mir hier als fett markierte Frage aufgeschrieben. Mhm. Und du sagst jetzt gerade, Simon 14, 15 Saturn entdeckt. Also ich muss sagen, ich war bei Slipknot, als das irgendwie so an die Oberfläche gespielt wurde, schon so 17, 16, 17. Ich fand das schon immer scheiße, weil ich halt auf einem anderen Film war.
Ja, ja, ja.
Und ich war mir dann natürlich, pass auf, ich war mir dann aber total sicher, dass das total scheiße ist. Aber andere Leute haben mir erzählt, gesagt, nee, das ist total geil und so. Und deswegen hier eigentlich die Frage, wann entwickelt man eigentlich das, was wir Geschmack nennen? Wann kommt es? Also wo man sagt so, ey, man ist jetzt nicht mehr für alles komplett zugänglich, sondern sagt so, ja, ich habe hier schon eine eigene Messlatte, ein eigenes Wertesystem, was ich als gut und schlecht beurteile. Wann ging das bei dir los, wo du geschmäcklerisch wurdest? Übrigens, das Wort geschmäcklerisch, ne, das benutzt man ja so, ich habe das mal gegoogelt eben. Das heißt nichts anderes als übertriebene Ansprüche stellen. Wann fängt man an, als eigener Musikkonnoisseur, Fan, übertriebene Ansprüche an sich selber und an andere zu stellen?
Übertriebene Ansprüche, okay, ist interessant, dass man das so nennt, dass du das so nennst.
Dafür bin ich bekannt. Na, das Internet nennt das ja so. Was im Internet steht, stimmt immer.
Das ist natürlich wahr, ja, das wissen wir. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, wie intensiv man sich im Endeffekt wirklich einer Leidenschaft, und das kann ja auch eine Konsumleidenschaft, es gibt ja auch Cineasten, so, die sich jeden Tag irgendwie irgendeinen Spielfilm angucken und eine riesen Filmsammlung haben. Und dann wahrscheinlich auch einen gewissen, ja, die irgendwann über dieses, ich sag's jetzt mal einfach ganz gemein, Surface-Level hinauskommen. Ja, du hast so dieses Level an Entertainment, was dir einfach erstmal, ach cool, das ist neu und fresh für mich so und das höre ich mir jetzt an und ich bin großer Fan davon. Und wenn du das dann, wenn du merkst, dass es wirklich, wenn du deinen Geschmack darin findest, wirklich, ich glaube, da und dich mehr und mehr und mehr mit deinem eigenen Geschmack auch auseinandersetzt, dann gibt es irgendwann diesen Schwellwert, wo du drüber trittst und wo du dann vielleicht höhere Ansprüche in Anführungszeichen stellst an das, was du dann konsumierst, dass dann vielleicht Sachen, die, ja, du merkst dann so, okay, keine Ahnung, Slipknot zum Beispiel, sehr ein gutes Beispiel. Die Band, muss man ja sagen, war am Anfang auch für ihr Genre extrem hart. Das war schon sehr harte Mucke auf jeden Fall. Klar, hier und da gab es so Sing-Sang-Parts, aber das war halt so echt so zwischen, also da gab es Momente auf dem ersten Slipknot-Album, dem ersten kommerziellen Slipknot-Album, die halt nach Grindcore klangen, so weißt du, ich meine so, und Extrem-Metal so. Und das ging dann in so Verlauf von mehreren Alben hat sich das dann so teilweise bis an so Sachen wie Nickelback angenähert, so, ja, teilweise gab es halt so echt so komische Rock-Songs, die auch, wo du das Gefühl hattest, so, Alter, das wirkt jetzt extrem konstruiert und da kannst du mir auch nicht erzählen, dass das jetzt deine totale Selbstverwirklichung ist. Nee, man kann auch anders heavy sein, so, ne, das sind ja so diese, das hört man ja immer wieder, die Scheiße, ey, ne, und, sondern, nee, hier ist wirklich so, Alter, hier wurde an der Formel getweakt, um möglichst mehr Leute zu erreichen, weil jetzt Blut geleckt wurde, damit, Alter, ich kann hier richtig Kohle machen mit meiner Metal-Band, so, ne, und ich zum Beispiel kann es ganz klar sagen, dass das für mich zum Beispiel so ein Punkt war, wo ich dann bei der Band auch gemerkt habe, so, Alter, das wirkt mir jetzt zu konstruiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Band diese, ich habe die auch 2000 live gesehen auf ihrer ersten Europatour, ne? Das war echt Chaos auch auf der Bühne bei denen. Die haben sich halt irgendwie die Schädel eingekloppt beim Metal spielen und der Sound war abartig. Also es hat sich angehört, als hättest du Boss Metal Zone direkt in die PA gestöpselt, so. War, ey, wirklich, es klang abartig. Und die Show war
abartig gut.
Ja, es war geil. Es war wirklich geil. Also das war,
ich habe auch nur Gutes gehört von Leuten, die echt auch so späte 90er gesehen haben oder Anfang 2000.
Das war die erste Europatour von denen. Die zweite war, das war auch krass, die erste Europatour von denen, Columbia-Halle in Berlin. Ich weiß nicht mehr, ob der Balkon oben auf war oder nicht, aber es war ziemlich voll. Und die Show war echt, also die Band war echt, die hat sich schon echt alles gegeben da auf der Bühne. Ne? Also es war wirklich ein gewisses Chaos-Level auf der Bühne. Du hast halt gemerkt, so, Alter, die wollen sich was beweisen so und die sind halt auch einfach ein bisschen so, keine Ahnung, die drehen hier frei. Das ist so deren Freischein. irgendwie Gas zu geben, so, ne? Und dann habe ich die ein Jahr oder anderthalb Jahre später für ihr nächstes Album gesehen, was langfristig gesehen, würde ich sagen, deren beste Platte ist, Iowa hieß die, aber das war dann in der
Arena. Ja, das ist ja auch das Album, wo es wirklich kompletter Mainstream-Durchbruch
aufkam. War es, obwohl das eine sehr harte Metal-Platte ist, mit relativ wenig kommerziellen Elementen eigentlich. Und sogar, es gibt so 15 Minuten Doom-Songs auf der Platte. Also, ne,
ja, aber richtige Zeit, richtiger Ort, absolut, und richtiges Marketing.
Aber das war, genau, auf jeden Fall. Und das Image war natürlich strong so. Aber da habe ich sie dann in der Arena Berlin gesehen. Der Laden war noch etwas zu groß für die Band. Die war so, ich sag mal, zwei Drittel gefüllt, wenn es hochkommt. Und die Produktion war halt ein Riesenunterschied. Da hatten die dann auf einmal ein Drumkit, was 10 Meter in die Luft gefahren ist, sich nach vorne gekippt hat und dann rotiert ist mit einem Pentagramm dahinter. So, ne? Also ein riesen technologischer Aufwand, eine Riesenproduktion. Die Band war aber noch ziemlich hart. Anyway, es wurde dann schnell. Also die von da bis Nickelback-Songs war der Weg nicht lang so.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Mir hat das nämlich auch ein Kumpel erzählt. Timo von der Wellenschmiede, Grüße gehen raus. Ich glaube, wir reden über diese Show hier. Der hat die nämlich auch in Hamburg im Logo gesehen. Wer von euch den Laden kennt, kann sich das ja vorstellen. Und ich gucke gerade bei Last.fm nach. Das war am 20. Dezember 1999. Also das kommt ziemlich genau hin. Knapp 2000. Und da schreibt tatsächlich, ähnlich wie du, da schreibt jemand so als Comment von dieser Show am 20.12.99: absolut fantastische Show, haben danach sicherlich nie wieder in einer so kleinen Venue gespielt. Bandmitglieder sind an den Belüftungsrohren an der Decke wie Salamander durch den Raum geklettert. Absolut infernalischer Sound, unvergesslicher Abend. Wegen der permanenten Angstschauer habe ich nicht mal meine Downjacke ausgezogen. Also das klingt schon, kannst du sagen, was du willst, nach einem Hammerkonzert.
Auf jeden Fall. Es war sehr, sehr gut auf jeden Fall. Ich glaube, das ist interessant, dass die 99 in Hamburg gespielt haben. Die sollten 99 auch in Berlin spielen, im SO 36. Und das wurde gecancelt und dann haben die ein paar Monate später, ich will meinen, irgendwie Anfang 2000 in der Columbia-Halle gespielt.
Genau. Und das hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal irgendwie besprochen, die ganze Nummer. Ist aber auch egal, aber Slipknot bleibt ein gutes Beispiel, denn ich hatte Kumpels, die standen dann, oder Schulkollegen, die standen dann halt total auf Slipknot und so. Und da war ich dann, wie gesagt, so 16, 17 und für mich war das so. Ich war da halt schon irgendwie wegen älteren Freunden, jetzt wegen Irin, Manta-Drummer, Grüße gehen raus, ne? Der hatte dann natürlich auch immer so Sachen, die noch viel, viel tiefer in der Subkultur, im Underground verankert waren und hat mir dann halt Mixtapes gemacht und ich kam mir dann natürlich auch irgendwie nicht unbedingt, doch, vielleicht auch so besser vor, weil ich natürlich irgendwie Bands kannte, die der Rest meiner Schule nicht kannte und solche ganzen Geschichten, bin schon auf Konzerte gegangen, wo dann halt eben nur 30 Leute und nicht Columbia-Halle war oder so, ja, und Bands, die man jetzt nicht irgendwie in den Musikzeitschriften gelesen hat. Und irgendwie kam ich, also vielleicht hat dieses Entwicklung Geschmack und dass man selber seinen eigenen Geschmack so ernst nimmt, halt auch viel damit zu tun, inwieweit man Zugriff oder eher Zugang zu Subkultur hat. Und das hattest du natürlich dann in Berlin auch sehr schnell, dass du in einen sehr authentischen subkulturellen Kontext reingerutscht bist, halt mit der Hardcore-Szene in Berlin und so. Da gab es ja bei dir im frühen Alter auch bestimmt schon Momente, wo du dachtest, oh Alter, was für Toys, das ist alles fake und auf einmal war alles irgendwie, was auf dem Metal Hammer Cover ist, irgendwie total Albtraum so, ne? Weil man ja selber schon viel näher daran ist, wirklich auch Bands zu sehen, was halt eben nicht nur, ey, da steht jetzt eine Band auf der Bühne, sondern du hast den ganzen Kontext mitgekriegt, selber Band gründen, Bands veranstalten vielleicht und solche ganzen Geschichten und worauf ich hinaus will.
Du bist näher am Urschleim halt gewesen, so, ne?
Ganz genau. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich mich selber halt auch schon sehr, sehr ernst genommen habe. Als 43-jähriger Mann frage ich mich jetzt, kann man sagen, ey, waren meine Underground-Punk-Bands wichtiger und besser und geschmacklich sicherer als Slipknot im Jahr 2000? Also das ist mindestens, bleibt das up for debate, so, ne? Aber damals war ich mir halt total sicher. Und das bringt mich halt zur nächsten Frage, so, warum ist man sich selber schon so ab jungen Jahren dann eben so wahnsinnig sicher bei seinem eigenen Geschmack und warum ist man da auch so empfindlich? Wieso nimmt man sich selber so wahnsinnig wichtig und ernst?
Weil es natürlich Identifikationsfläche ist bis zum gewissen Grad, gerade wenn du jünger bist, so, ja, ich glaube, heutzutage, wenn ich reflektiere über jegliche Szene, die mit der Musik zu tun hat, die ich mag, schlage ich ja die Hände über dem Kopf zusammen. Und das gilt für alles. Wirklich für alles. Also es ist, ja, keine Ahnung. Ich kann Black Metal noch so geil finden und wenn ich über die Black Metal Szene auch nur eine Sekunde nachdenke, denke ich mir, Alter, haut ab. Lass mich in Ruhe.
Wie bei deinem Disney-Freundeskreis.
Ja, ne, das ist so, keine Ahnung. Also ich glaube, du hast in jungen Jahren natürlich diesen absoluten Drang, du willst irgendwo dazugehören, du brauchst Identifikationsflächen und gerade, ne, Punk ist ein gutes Beispiel dafür, aber natürlich auch die Hardcore-Szene, wo es dann ständig um Sachen ging. Es geht um Politik, es geht um Veganismus, Straight Edge, ob du das jetzt alles annimmst, ist eine Frage, aber dir wird die ganze Zeit suggeriert, Alter, es geht hier um übelst was so, ne? Und natürlich fühlt man sich dann, wenn du jünger bist, fühlt man sich so, als wäre man bei etwas dabei, was größer als Musik ist, sozusagen, oder was halt, ja, ideologisch offensichtlich einen auch irgendwie anzeckt, so, und deswegen entwickelt man wahrscheinlich gerade in dieser Zeit so eine latente Arroganz, was seinen Geschmack angeht, so, ne? Und es legt man dann später wieder ab, würde ich sagen, bis zum gewissen Grad.
Tut man das? Das ist halt die Frage.
Also ich sag mal so, ja, ich würde sagen auf jeden Fall, und ich kann mich mit wirklich überhaupt keiner Subkultur problemlos identifizieren, kann ich sagen. Wahrscheinlich, wo meine Arroganz geblieben ist, ist, wenn ich Sachen scheiße finde. Ja, dann, wenn ich irgendwas scheiße finde, dann sicherlich mit der gleichen latenten Arroganz irgendwie, die sich so eingeschlichen hat in meinen Habitus.
Arroganz ist auf jeden Fall ein gutes Wort, denn ich habe mir ja auch noch aufgeschrieben, so, wo wird der eigene Geschmack, und jetzt von dir ins Spiel gebracht, die eigene Arroganz zum Gatekeeping? Das ist ja halt eigentlich so, das geht ja so ein bisschen Hand in Hand, weil ich kann mich erinnern, dass ich, als ich dann irgendwie mit 16, 17 durch die Schule lief und mit T-Shirts von Bands, die kein anderer kannte, und meine Freunde haben eben oder Kumpels haben mir Slipknot gehört oder irgendwie Cold Chamber oder solche Sachen, so, weißt du, und ich selber fand das halt alles zum Abgewöhnen und kam mir dann halt irgendwie wie der Dollste vor, nur weil ich irgendwelche Freizis gerannt bin in irgendwelche AJZs und mir da irgendwelche Rumpelbands angeguckt habe, die auch oft total geil waren, muss man, ne, aber war das jetzt wichtiger? Ich weiß es nicht. Und ich glaube, also ich war damals, wir hatten ja mal eine Folge zum Gatekeeping gemacht, ich war damals extrem wählerisch, wem ich Mixtapes mache und wem nicht. Also ich hatte schon so diesen ganz klaren Filter, so, ja, du bist es wert und du nicht, was natürlich völlig eklig ist. Aber so sind junge Menschen halt, dumm und dreist.
Also ich war da tatsächlich immer schon mehr Sharing is Caring mäßig unterwegs. So, ich wollte...
Ja, Moment, aber Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber kann das eventuell daran liegen, dass du von vornherein schon ein Umfeld hast von Leuten, die dir generell schon ähnlicher waren?
Möglich, ich kann es so genau nicht sagen, aber ich, also keine Ahnung, ich habe meinen Musikgeschmack schon auch versucht mit Leuten zu teilen, weil ich mich auch gerne, ich habe mich ja immer gerne mit Musik auseinandergesetzt, ja, und ja auch, ich sag mal, wenn man dann auch selbst Musik macht sowieso, dann kommt natürlich nochmal ein anderer Kreis von Leuten dazu, der sowieso ja schon offen dafür ist, erstmal über Musik auch vollgelabert zu werden oder sich eine Empfehlung überhaupt anzuhören, so, aber ich, das ist auf jeden Fall was. Also, ja, ich glaube, Gatekeeping in jungen Jahren hat sich bei mir, wie gesagt, dann auch eher so ausgedrückt, dass ich dann Sachen, die ich dann irgendwie scheiße fand, dass ich dann auch irgendwie, ja, dass ich Sachen sehr offen scheiße fand, auf jeden Fall so. Ja, und das so, ja, wie man so alt ist, so in jungen Jahren, wo man das alles so als Fakten darlegt, ne? Und jetzt habe ich hier irgendwie in der Folge natürlich auch viel gerantet über irgendwie, keine Ahnung, Sleep-Talken und so weiter und so fort. Das ist natürlich am Ende des Tages bis zum gewissen Grad subjektiv. Aber bei Sachen wie President zum Beispiel, finde ich, kann man ganz klar sagen, man diese Vorwürfe des Konstruierten, des Entertainment-Produktes und so weiter. Und dieser Vorwurf, der steht ja schnell in der Luft, wenn eine Band erfolgreich wird. Du hast Turnstile genannt, so, ne? Die Band hat halt gehustelt und sind jetzt erfolgreich, so. Aber bei so einem Projekt wie President, wo der rote Teppich schon ausgerollt ist und alles auf dem Silbertablett den Leuten gereicht wird, da muss man sich solche Vorwürfe natürlich auch gefallen lassen, so. Also, ja, keine Ahnung. Lange Rede, kurzer Sinn. Grundsätzlich teile ich sehr gerne meinen Musikgeschmack. Ich mache gerne Musikempfehlungen.
Das mache ich heutzutage auch. Ich kann mich aber erinnern, als ich jung war, war das für mich halt, wie du selber sagst, identitätsstiftend. Und es war mir schon sehr sicher, dass wichtig, dass das nicht verwässert wird. Also da bin ich auch ehrlich. Also, ne, natürlich habe ich dann auch auf Partys meine Mucke gespielt, wenn ich irgendwo auf einer Privatparty war. Und ich fand das dann geil, wenn Leute ankamen und sagen, ey, was ist das denn? Das klingt ja super und so. Und da habe ich dann natürlich auch gern drüber gesprochen. Das war mir schon wichtig, weil ich mich da natürlich auch selber drüber profilieren konnte. Mhm. Ne? Weil das ein geheimes Fachwissen war. Also, ne, weil die meisten 16-Jährigen haben sich dann wann noch im Fußballverein oder sind in eine Dorfdisco gegangen, so einen auf den, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber es war dann doch eher selten, dass dann die Leute schon irgendwie Fanzines gelesen haben oder auf Underground-Konzerte gegangen sind. Und damit habe ich natürlich dann jetzt nicht rumposaunt und rumgeflext, aber mir war das immer schon wichtig, als irgendwie auch jemand angesehen zu werden, der sich damit auskennt mit solchen Sachen. Und dementsprechend war der Glaube oder vermeintlicher Irrglaube, Geschmack zu haben und selbigen zu beweisen, für mich natürlich auch immer so ein Steigbügelhalter für die eigene Identität. Wow, was ein Satz.
Die Frage ist, für wen ist das wirklich ein Flex, ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich sehe das ja, wenn ich so heute überlege, in unserem Alter, wenn jetzt jemand dich fragt, ey, was machst du eigentlich so? Glaubst du, dass Gleichaltrige jetzt, wenn du sagst, ja, ich spiele in einer Band, dass die da sagen, so wow, oder dass die eher denken, so ja, machst du auch mal was Richtiges mit deinem Leben so? Ne?
Ja, ja, also ne, das relativiert ja das alles von uns Gesagte sowieso, ne? Weil wir jetzt in einem Alter sind, also man braucht vor niemandem mit gar nichts mehr flexen. Ja. Wenn du das mit 40 noch nötig hast, so, dann hast du halt auch auf jeden Fall die Kontrolle über dein Leben verloren. Das ist halt völlig klar. Aber damals war das auf jeden Fall eine wichtige Sache. Und es ist, aber guck mal, Simon, jetzt mal ehrlich, wir reden ja auch oft privat, Hand aufs Herz. Es gibt ja aber immer noch massig Momente, wo wir wirklich so dermaßen abkotzen über irgendwelche Sachen. Und das macht ja auch Spaß, klar, bis zu einer gewissen Sache, muss man sagen. Und es gibt, also ich kann mich da nicht frei von machen. Ich sehe manchmal Sachen auf Social Media oder YouTube oder sonst was, die abgefeiert werden. Mhm. Und ey, ich peile es nicht. Ich kann es einfach nicht. Wie kannst du das geil finden? Also da hast du nicht auch immer noch so oft Momente, wo du einfach völlig fassungslos und ohne Worte bist?
Ja, ich glaube, es nimmt ab aus dem einfachen Grund, dass ich damit abgeschlossen habe, dass es gewisse Grenzen gibt. Und gerade jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt einfach in der, ich will jetzt auch nicht boomermäßig klingen, aber ich glaube Generation TikTok, die eine ganz bestimmte Art von Entertainment-Format gewöhnt ist und eine ganz speziell schnelle Art der Zugänglichkeit, dass die auf so, ja, was wir immer gerne von oben herab so als Surface-Level-Zeug betrachten, dass das funktioniert bei dieser Generation. Das ärgert mich irgendwie, ja, oder finde ich schade. Und da schüttel ich den Kopf oft drüber, wenn ich es irgendwie sehe. Aber gleichzeitig so richtig, ich glaube, so richtig verwundern tut es mich nicht. Und ich kann irgendwie auch, man kann den Leuten teilweise vielleicht auch schwer nur noch einen Strick draus drehen aus der ganzen Nummer, weil die nun mal damit jetzt aufwachsen. Es ist deren Selbstverständlichkeit, es ist deren Medienkonsum, das ist deren Art und Weise auch, ja, eben Werbung sozusagen anders wahrzunehmen. So, ne? Also das ist halt so die, wenn da auf TikTok irgendwie ein Mädel sagt sie, ja, guck mal, ich benutze das und das Make-up oder so. Ja, das ist, das wirkt für die authentischer, weil es halt keine Fernsehwerbung ist. Aber am Ende des Tages ist es Werbung und die Leute werden eigentlich konditioniert dazu, alles, was Werbung ist, nicht als Werbung wahrzunehmen. Und dann kommen natürlich so Konsum, so krass konstruierte Konsumprodukte wie President und es fühlt sich für die Leute nicht mehr konstruiert an. Es fühlt sich nicht mehr wie Werbung an, weil die es vielleicht anders auch gar nicht mehr kennen aus ihrem eigenen alltäglichen Medienkonsum irgendwie.
Butter bei die Fische. Im Jahr 2025, was gibt es immer noch für Sachen, wenn sie dir über den Weg laufen, wenn du dran denkst oder so, ne? Jetzt, wenn du deine musikalische Entwicklung anguckst oder so Sachen, wo du immer noch denkst, das kann nicht euer Ernst sein, ich peil's nicht. So, wie kann man das geil finden? Oder das können Sachen sein, die schon seit 10, 20 Jahren existieren, Simon, mhm, oder auch Sachen, die jetzt erst kürzlich passieren, haben wir drüber gesprochen, Sleep Token, President, solche ganzen Geschichten, so dieser ganze Maskenblödsinn. Was sind so Sachen, wo du denkst, wo ist für dich Endstation Geschmack erreicht, Simon?
Ich glaube, ein gutes Beispiel ist so Five Finger Death Punch. So, das ist schon wirklich, wirklich Geschmack.
Das wollte ich hören, mal richtig jetzt Namen.
Ja, das ist halt schon wirklich ein sehr gutes Beispiel. Ich habe gerade, ach, hier ist es, muss ich dir mal schicken. Poste ich dann mal in unseren Gear of the Dark Instagram Broadcast Channel rein. Und zwar ist letztens irgendwie bei mir auf YouTube ein Video aufgeploppt von jemandem, ich glaube der Five Finger Death Punch, ich glaube der Bassist hat die Band verlassen oder so. Und der Grund, warum ich das Video angeklickt habe, ist, dass ich schon im Avatar gesehen habe, dass der so ein bescheuertes Veteranen-Shirt anhat. So, ne? Und das ist ja bei Five Finger Death Punch, die, es ist ja so deren Demografie. So. Man nennt es...
Die leben auch in Las Vegas, glaube ich. Das ist die geilste Stadt der Welt,
ja,
für sie.
Ja. Und, so. Und das ist so Red State Rockfest Band. So, ne? Polizei ist geil und Militär, fett, Patriot, tralala. Und das Geile ist, der Typ hat ein T-Shirt an, da steht drauf, we are the best America had, Vietnam Veteran sollte da eigentlich draufstehen, aber da steht Vetean drauf. Das ist halt echt so ein AI-Slop-Shirt, so, ne? Und die Typen sind sich halt einfach nicht zu schade, einfach diesen, ja, das ist so, wie soll ich sagen, so conservative virtue signaling irgendwie, so, ne? Sich so die ganze Zeit, beim Militärspeichel zu lecken irgendwie und das wird so, wie soll ich sagen, so widerstandslos getan, dass man.
Und das gepaart mit absolut unterdurchschnittlich guter Musik.
Ja, also wirklich das Schlimme, ja wirklich, also das ist ja.
Das ist ja nochmal das Krasse, so, ne? Also so richtig in Tränen bricht man ja aus, wenn so Helden, von denen man.
Ja.
Also es gibt ja immer so Beispiele wie Morrissey und so Sachen, wo man denkt, so, Alter, wie kann man so geile Musik machen und so ein Dünnschiss von sich geben, ja, teilweise so, ne? Und ich folge jetzt Morrissey auch nicht viel. Ich weiß, dass es da aber viel Aufschrei gab zum Beispiel. Aber auch bei anderen Bands, wo man denkt, ich wünschte, die hätten das Maul nie aufgemacht, klar, so, ne? Aber bei Five Finger Death Punch, da hört man die Platte und sagt so, ja, was soll man denn da schon erwarten?
Ja, menschlich? Absolut.
Das ist also wenn du das denkst, dass das gute Musik ist, so, dann muss ich davon ausgehen, dass du ein schlechter Mensch.
Ja, oder einfach sehr unbedarft, ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel für Geschmacklosigkeit. Auch wenn du die Bandfotos von den Typen anguckst, die Klamotten, die die tragen, Typ mit Dreadlocks im Bart, Alter, ja, und so, und diese Affliction-Shirts, das ist alles so.
Kinnbart, ja. Simon, Endstation Geschmack, Kinnbart.
Auf jeden Fall. Hat der Typ übrigens mit seinem Vietnam
Vetean-Shirt.
Der hat übrigens auch einen Trucker-Cap auf von Stetson. Stetson, weiß nicht, ob dir das was sagst, ist eine Cowboy-Hut-Marke. Ja? Also der Typ ist, das ist alles so, der ist eine Litfaßsäule für konservative Klischees. Und so ist diese ganze Band eigentlich. Und dazu passt auch diese absolut oberflächliche Drecksmusik, so, ne, muss man natürlich einfach sagen.
Ja, immer auch so, ne, diese wir gegen den, ja, Rest, ja, und wir halten zusammen und so. Und da muss man natürlich auch, das habe ich ja immer gesagt, fürs Wir-Gefühl, so, und da muss ich natürlich auch das deutsche Pendant gleich erwähnen. Was für mich ganz klar Endstation Geschmack ist, ist halt alles irgendwie so Deutschrock-mäßig, so, ne. Diese ganzen Bands, die dann irgendwie vor 10, 15 Jahren auf einmal nach oben kamen im Fahrwasser von so fürchterlichen Gestalten wie Freiwild und so, die unantastbar, unbiegsam, unbrechenbar, so, weißt du, so, ja. Die einfach nur so signalisieren, Alter, wir sind die Krassen und ihr kriegt uns nicht klein. Da frage ich mich immer, wer will euch denn
klein? Ja, who cares, Alter?
So, weißt du, wer spielt euch denn so gegen die Karten? Also wer wirft euch Stöcker zwischen die Beine? Wer macht euch das Leben so schwer? Und dann kommt ja auch ganz schnell, und das können die Amis auch ganz besonders gut, so, ja, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, Scheißmentalität nach, klar, oben. Und da, wenn ich so an so Deutschrock, so, da rede ich oft drüber, aber dieses Zusammengehörigkeits-Wir-Gefühl. Und das ist so, weißt du, so Bands wie so Böse Onkels, ne? Also das kann man ja zu Recht total scheiße finden. So. Oder auch so lahme Musik von anderen Deutschrock-Bands. Jetzt muss man aber sagen, dass eben diese besagte Bands eine History haben, eine Erstehungsgeschichte. Und das kannst du alles scheiße finden und das ist auch vollkommen legitim. Aber wenn dann Bands so einfach sich auf diesem Image heraus auch gründen, so von wegen, als wir gegen die und wir sind so... So, weißt du, so von wegen, wir sind unberechenbar, unantastbar und so eine Scheiße, dann denke ich mir so, ja, wer will euch denn überhaupt antasten? So, also wer will, so weißt du, wie ich meine, was ist denn überhaupt deine Legitimität? So, was ist, ich peil's einfach nicht. Und das kommt in Deutschland und ey, ich finde so Deutschland-Rants genauso langweilig wie so Amerikaner-Rants. Ihr wisst es alles selber. Aber das ist wirklich Deutschlands hässlichste und langweiligste und berechenbarste Fratze überhaupt. Solche Deutschrock-Bands, die so kernig sein wollen. So, weißt du, wenn ich daran denke, so, ey, das ist das Kartoffeligste, was ich mir überhaupt ausdenken kann. Da vergeht mir
das
alles.
Das und Van Canto sehr spät auf dem Wacken.
Ja, das ist aber ganz ehrlich, das ist für mich alles dieselbe Brühe.
Ja, das ist ein ähnlich niedriges Niveau auf jeden Fall.
Das ist so, ja, keine Ahnung, da denke ich an Vatertag, Bollerwagentouren aber denk auch an Malle Eimersaufen und an, denk aber auch an 80.000er Festival Bierpong spielen und so, weißt du, für mich, also ich, also irgendwie keine Ahnung, aber irgendwie so, also Endstation Geschmack, ja, also es gibt für mich definitiv eine Endstation, die sich gefühlt immer geschmäcklerisch immer weiter nach hinten verlagert, weil die Leute einfach nicht genug von Scheiße kriegen, so. Aber was fällt, was kommt dir noch so in den Kopf?
Ansonsten auch für mich ein Klassiker der Geschmacklosigkeit, die Metalcore-Band Parkway Drive.
Hast du hier und da, glaube ich, auch das schon mal erwähnt.
Das mag sein.
Ja?
Ich frage mich gerade, wir wurden ja heute in den Spenden an die Folge überbewerteste Bands erinnert. Ich frage mich, ob ich da diese Abhandlung schon mal gebracht habe. Aber ich finde, Parkway Drive ist tatsächlich von Anfang an sehr geschmacklos unterwegs gewesen. Ich habe die Band kennengelernt, weil wir mit denen auf Tour gegangen sind. Ich meine, gut, ich kannte die Band da schon vom Hörensagen. Und wir sind mit denen auf Tour gegangen und die waren damals schon sehr groß. 2010 war das, glaube ich. Das war die größte Tour, auf der wir mitgespielt haben. Irgendwie zwischen 1500 und 3000 Leuten am Abend. Also wirklich eine sehr, sehr ordentliche Tour. Und jedenfalls Parkway Drive haben so Metalcore gespielt mit Breakdowns und alles in allem klang die Mucke noch, ja, verhältnismäßig heavy auf jeden Fall. Und auf der Bühne hatten die halt so aufblasbare Plastikpalmen und so Beachballs und Luftmatratzen, auf denen man dann durchs Publikum crowdsurfen konnte und genau. So. Und das fand ich damals schon total befremdlich. Und ich dachte so, ja, was ist denn nun? Ist alles total geil und Beach und Surfen und die Laune ist super? Oder seid ihr wütend und stampft wutentbrannt auf den Bühnenboden beim Heavy Breakdown? Was ist jetzt der Vibe eigentlich so? Und das fand ich damals extrem, ja, extrem bescheiden auf jeden Fall. Also bin ich nicht so klar gekommen mit.
Kann ich absolut nachvollziehen, weil es ist so, es wirkt sehr konstruiert natürlich auch so, ne? Weißt du, so der, dann kommen die melodischen Hooks und der Sänger will so seine innerliche Zerrissenheit nach außen tragen und dann sind halt aber auch so Plastikpalmen und so, ja, keine Ahnung. Ich habe mich mit der Band nie auseinandergesetzt, war mir auch
die
immer
haben
egal.
Sich,
eine Sache, die ich.
Die haben sich ja, allerdings, sorry für die Unterbrechung, die haben sich allerdings in den letzten Jahren auch sehr interessant entwickelt. Und zwar habe ich dann jetzt auch, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder 7, 8, 9, 10 Jahre her, keine Ahnung, habe ich dann mal so ein Festivalvideo von denen gesehen. Und da haben die sich halt so total krass inszeniert. Auf einmal düster, ja, alle in Schwarz. Und dann sind die aus so einem Militärfahrzeug ausgestiegen. Und es wurde ohne Scheiß auf dem Festival inszeniert. Also da gab es so ein, auf den Festival-Leinwänden auch, ja, da gab es so eine offensichtlich vorgefilmte Sequenz, wie die in so einem rumrumpelnden Militärfahrzeug sitzen in einer absoluten, ja, lebensbedrohlichen Krisensituation. Und dann gibt's so ein Puff und dann steigen die so, dann macht jemand so die Türen von diesem Fahrzeug aus, die Band steigt aus und dann sind die mit so einem Fackellauf zur Bühne gelaufen. Ja, mit so vermummten Leuten, die so Fackeln getragen haben, zur Bühne gelaufen und alles war so, keine Ahnung, so Leute, die so Pseudo-Security und so, also ganz weirder Vibe so und, geil. Ja, es wird, ja, und dann stellen die sich auf die Bühne und dann stellen die den Sänger da so hin und du denkst so, okay, jetzt geht die Show los und es knallt übelst, ja, so, das ist so richtig, okay, jetzt geht's los. Und dann geht auf einmal das ganze Licht aus und dann fängt der Typ auf einmal an, so ein Tom Waits für Arme mäßigen Gesang zu machen, so ganz alleine auf der Bühne, ja, also der Knalleffekt, der war non-existent, ja, fängt an mit so einer komischen rauchigen Stimme, es war wirklich so, Alter, ich dachte so, hä, was denn jetzt los, Alter, es wirkte wirklich grotesk, ja, also wirklich schlimm und ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Band hat sich musikalisch dann in so einen komischen, also keine Ahnung, was das sein sollte. Das hat, ohne Scheiß, hat sich angehört wie Metalcore gekreuzt mit so Cockrock, oder, also keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit so ganz komischer Rockmusik. Und es war so richtig zahnlose Kacke, völlig untalentiert hat sich das alles angehört. Der ein oder andere möchte sagen, der Erfolg gibt ihnen recht, aber ich habe es nicht ganz kapiert. Und dann vor Jahren, ist auch nochmal ganz interessant, haben die ein neues Album rausgebracht und ich lese ständig nur irgendwie, also wirklich vollgebombtes Internet von Artikeln, Pink Floyd-Einflüsse und bla bla bla, so, ne? Und ich denke mir so, hä? Dann war da halt eine Single dabei, wo die halt so im Refrain so mehr oder weniger die Another Brick in the Wall Melodie fast geklaut haben. Ja, und dann aber in Interviews halt groß erzählt, naja, wir haben natürlich ganz krasse musikalische Einflüsse wie Pink Floyd. Und dann kam auch Tom Waits als Einfluss, wo ich wirklich lachen musste, weil das meine Assoziation war, als der Typ so beschissen gesungen hat auf der Bühne. Aber ja, geschmacklose Band in jeder Facette ihres Daseins. Ich muss aber sagen, die Leute waren ziemlich nett auf der Tour damals. Das kann ich zumindest.
Ja, das eine oder andere schließt, also das eine schließt das andere in keinster Weise aus. Ich kenne ganz viele Leute, die ich wahnsinnig nett finde und mir trotzdem mal den Kopf fasse, Alter, wie kannst du das, also das kann doch nicht dein Ernst sein. So, ne? Also zum Beispiel eine andere Musikrichtung, wo wir oft drüber reden, also es gibt ja unterschiedliche Sachen, so, weißt du, wir mögen ja beide zum Beispiel Industrial, so, weißt du, es gibt geile Industrial-Sachen, aber wenn ich so an den 90er Jahre Industrial denke, wie die Leute sich da zum Beispiel angezogen haben oder man so Dark Wave Gothic treffen und so, das ist halt auch richtig krass, das habe ich auch schon öfters drüber geredet, so Steampunk und so Leute, die sich so Schweißerbrillen auf also Zylinder setzen und so. Das ist für mich auch so, Alter, da hast du den Schuss auf jeden Fall gar nicht mehr gehört. So, ne? Also so Outfits ist halt, da haben wir ja auch in unserer NAMM-Recap-Folge oft drüber gesprochen, auch so Outfits, dass sich Leute immer noch denken, ey, das ziehe ich jetzt mal an, Alter, das ist richtig, richtig geil. Also irgendwie fehlen mir da oft die Worte. Und im Black Metal, du hattest das vorher schon angesprochen, so, wie kann ein Genre, was so wahnsinnig geile Musik hervorbringt, also so einen unbeschreiblichen Schmutz gleichzeitig nach oben spülen. So, ne? Also das ist ja so krass. Also da weiß man, gerade im Black Metal Kontext, weiß man nicht, ob man lachen oder weinen oder sich nur schämen soll.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Die qualitativen Unterschiede von den Sachen, die da teilweise abgefeiert werden, sind, die klaffen auseinander. Das ist ja total krass so. Aber es ist so ein bisschen, ich glaube, das ist so ein generelles, oder ich weiß, es ist ein generelles Metal-Problem. Du kannst natürlich, wenn du dich auf irgendeine vermeintliche Tradition beziehst, kannst du natürlich immer deine Schulterklopfe abholen von einer gewissen.
Ja, aber gerade das finde ich, sorry, aber gerade das finde ich, entlarvt es dann halt so mega natürlich der Peinlichkeit. So, also wenn ich so an so Bands denke wie Dimmu Borgir und solche Sachen, so, weißt du, also da stellen sich mir die Fußnägel hoch, wenn ich das live sehe. Mhm. So, weißt du, weil ich denke so, ey, das gibt's doch auch in geil und in real, und ich finde, Black Metal ist da ganz extrem, dass das sich irgendwie alles auf eine sehr, sehr eindimensionale, sehr, also die Urform, also Second Wave Black Metal, wenn wir das, was wir, ne, so was ja heute immer noch und noch und nöcher ausgeschlachtet wird, wenn du dir das mal anguckst, so Corpse Paint, solche ganzen Geschichten und so, eigentlich war das Korsett ja sehr eng gestrickt, und dass das Leute immer noch versuchen, da draus irgendwie so eine Hollywood-Show zu machen, da gibt es ja diverse Bands, die da sehr gut mitfahren, und ich finde, boah, Alter, ich finde das geschmacklich sehr, sehr fragwürdig. Also ich finde, Black Metal ist so, wenn man Black Metal wirklich liebt, ist es sehr, sehr schwer, das unpeinlich für den großen Markt auszuschlachten.
Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Bequemlichkeit irgendwie, weil man ja auch weiß, welches Image zieht bei den Leuten und so weiter und so fort. Also imagemäßig muss ich sagen, ist Black Metal, das ist das Schlimmste am Black Metal wahrscheinlich, oder das Belangloseste.
Ja, dass das so ganz normale Torben sind, also nichts gegen den Namen Torben jetzt, die dann halt sich aber halt einfach mit einer Fackel in den Wald stellen, denken, das ist Incarnation of Evil. Ja. So, und das ist halt auch so, was? Also, also muss man sagen, ne, es gibt wahnsinnig viele gute Sachen im Black-Metal-Kontext, aber auch ein Genre leider, was natürlich auch wahnsinnig uninspiriert ist. Und da ist natürlich auch, geschmacklos ist für mich eigentlich auf derselben Ebene wie uninspiriert, ja, oft. Wie ist es bei dir bei Gear? Gibt es so Sachen, wo du einfach sagst, Alter, wie kannst du das spielen? Also da zum Beispiel, es ist jetzt eine sehr gewagte These, aber ich könnte jetzt in den Proberaum gehen und ich könnte sehen, was die Leute für Equipment haben und sagen so, ja, passt du in meine Band, ja oder nein?
Kann ich nur bedingt sagen. Bis zu einem gewissen Grad ja, wüsste ich auch. Red Flags würde ich auf jeden Fall erkennen. Ja. Aber
was sind für dich Red Flags?
Also ich bin zum Beispiel, ich finde Headless-Gitarren ziemlich schlimm. Ja, also
Simon, da sagst du was, wenn deine Gitarre keine Kopfplatte hat, dann muss ich davon ausgehen, dass du auch keinen Kopf hast. Also das ist so, was ist verdammt nochmal los mit dir? Das ist für mich das größte Verbrechen aller Zeiten. Also Kopf, plattenlose Gitarren.
Weißt du, ich
Außer der Steinberg-Bass-Paddel, ja, ne, was man in Reggae-Bands sieht. Das,
da kommst
ist
natürlich, das ist aber ein interessanter Punkt. Ne? Du hast natürlich auch so Leute aus den 80ern, die schon solche Sachen gespielt haben. Oder jemand wie Alan Holdsworth, ja, der so.
Das hat aber einen anderen Kontext.
Weil das richtige, das sind halt so richtige Musik-Nerds. Ja? Das sind so wirklich, also absolute Vollblut-Musiker. Und bei denen ist es so, boah, ist ja praktisch eine ergonomische Gitarre, wow, Alter.
Ja, genau, in den 80ern war eine kopflose, kopfplattenlose Gitarre praktisch, so, ne? Es gibt auch geile Bilder von Fat Mike aus den frühen 80ern von NoFX, wo er eben diese Steinberg-Paddel spielt und bei ihm sieht es mega aus, weil das war halt einfach in den 80ern, guck mal, wir brauchen gar keine Kopfplatte, so. Aber heutzutage wählen Leute eine Gitarre ohne Kopfplatte aus ästhetischen Gründen und sagen, ich finde das besser. Und da bist du für mich von allen guten Geistern verlassen, also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist für mich Endstation Geschmack, wenn du im Laden stehst, sagst du, ja, eine mit Kopfplatte, eine ohne, ja, einmal bitte ohne. So, ja, will eine schöne Bulette oder einen Haufen Scheiße? Dann nehme ich einen Haufen Scheiße, bitte, aber mit Senf. So, was ist los mit dir?
Ich finde, Headless-Gitarren haben eine einzige Daseinsberechtigung und die ist zu Hause auf der Couch oder hinterm Computer, wenn du wirklich nirgends sonst Musik machst, bitte.
Wenn dich keiner dabei sieht, richtig alleine Ekelpornos reinziehen, ist klar.
So ungefähr. Nee, ich habe mal von, als ich bei Kiesel Guitars, als die mich endorsed haben, die haben mir meine Headless-Gitarre geschenkt. Muss ich sagen, die habe ich nicht sehr lange gehabt, aber das war zum, wenn man am Schreibtisch sitzt und mal einen Riff schreiben will, dafür auf jeden Fall praktisch. Anyway, das Schlimme ist, du hast schon recht, wenn dich damit keiner sieht, dann stell dir mal vor, ein Typ wie ich stellt sich jetzt mit so einem Tennisschläger von Gitarre auf die Bühne und will vermeintlich irgendwie düsteren Extrem-Metal spielen. Wie lächerlich das wäre so. Ich finde es wirklich befremdlich. Wenn du nicht so die totale Prog-Nerd-
Tech
Mucke spielst, dann ist es auf jeden Fall eine sehr weirde, geschmacklose Wahl, eine Headless-Gitarre zu spielen.
Aber du bist da aber auch immer schwierig einzuschätzen. Ja. Manchmal laufen wir zusammen über eine Messe, wie die NAMM oder sonst was, und dann sagst du zu mir, ey, guck mal, Hanno, die finde ich geil. Und dann weiß ich nicht, ob du mich verarscht oder ob du das ernst meinst. Also wirklich, das spricht ja auch für dich als Stimmungskameleon. Ja. Aber so, also manchmal findet der Simon Gitarren geil, wo ich denke, so, was ist verdammt nochmal los mit dir? So, also das ist viel zu krass. Also da würde ich nicht mal von Geschmack losreden, sondern ich finde, dein Geschmack ist teilweise einfach extrem. So, ne? Also du bist definitiv deutlich abenteuerlustiger, was so Look and Feel von Gitarren. Ich bin, glaube ich, eher so ein Alteingesessener. Ich verlasse mich auf die Klassiker halt einfach.
Ja.
Aber dementsprechend eine andere Sache, die erwähnt sein muss, da rante ich auch gern drüber. Also jemand, der denkt so, Alter, Steve Vai ist die Gitarre mit dem Griff oben drin, die Jam, ne? Das ist halt auch so, Alter, da habe ich mal, als ich 20 war, einen Typ mitgesehen, der hatte die, mit dem habe ich deswegen nicht mehr mit dem geredet. So, also das ist so, was ist los mit dir? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, wieso? Praktisch ist so ein Griff drin. Also abgesehen davon, dass diese Gitarre auch einfach scheiße aussieht, oder nicht?
Ja, mir gefällt die auch nicht, ne.
Und bei Amps ist es auch so, wenn ich irgendwo reingehe und ich sehe, jemand spielt als Main-Amp und ich weiß, dass man aus dem Amp geile Sounds rausholen kann, aber immer schon haben mich Mesa Boogie Rectifiers total abgeturnt. Diese komische Frontplatte wie im Autoscooter und so, das ist halt so. Ich finde auch die Optik von Mesa Caps auch zum Beispiel scheiße, obwohl das ja noch relativ subtil ist, aber auch Engel Caps sehen ja wirklich fürchterlich aus und sie klingen leider unsagbar gut, so, aber dieses mit den Gittern davor, wie scheiße ist das bitte? Und bei Rectifiers ist das so, da komme ich rein und sehe einen Rectifier und das ist für mich so Vanilla, da muss ich davon ausgehen, dass du einfach, also weißt du, wie ich meine?
Ich finde, der Rectifier ist weder Fisch noch Fleisch, wie man so schön sagt.
Ja, das genau, ist so, ja. Das ist so irgendwie so uninspiriert. Ja. Und ich weiß, was der machen kann und man kann da auch geile Crunch-Sounds rausholen, tatsächlich, gerade auf dem Triple Rectifier.
Ja, ist so, ich weiß, tatsächlich. Aber das ist so geile Crunch-Sounds, ja, das ist so, das ist genau diese, weder Fisch noch Fleisch, ne, das ist so, ja, aus dem Amp kann man auch geile Crunch-Sounds rausholen. Ja, natürlich ist das ein guter Amp, keine Frage, aber ich tatsächlich muss sagen, obwohl ich darüber nie so nachgedacht habe, muss ich dir recht geben, was den Rectifier angeht. Es waren auch immer sehr spezielle,
so Vanilla-Typen.
Ja, auf jeden Fall, die Rectifier gespielt haben und darauf irgendwie, das war so deren Amp. Als wäre das so einfach der Amp, so, ja, ich hör ein bisschen Metal,
harte Musik, das darf schon kernig sein. Dann hole ich mir einen Rectifier. Es ist so, ja, okay. Und was kriegst du da raus für einen Sound? Ja, das ist so, ja, hm. Also dementsprechend, also beim Rectifier, das ist für mich, also geschmacklos trifft es hier nicht, sondern da ist dann eher so uninspiriert. Das ist so, ja, oh, weiß ich nicht. Geschmacklos ist ein Marshall DSL. Das ist auch so, Alter. Du kannst dir, also auch so ein weder Fisch noch Fleisch. Aber wir kommen hier jetzt vom Großen aufs Kleine. Ich glaube, wir haben genug gelabert, Simon, um ein Resümee zu ziehen. Schreibt uns mal bitte in die Comments, was so richtig, richtig geschmacklos ist. Außer jetzt natürlich Simon und Hanno von Gear of the Dark, aber alles andere außer uns. Ich glaube, es klingt doof, so leben und leben lassen. Jetzt mit 40 bin ich, glaube ich, dem Motto leben und leben lassen deutlich näher, als ich es mit 20 war. Muss aber auch sagen, so ein guter alter Rant macht aber auch Spaß.
Ja, und Sachen glühend scheiße zu finden, ist auch manchmal ganz unterhaltsam.
Ich fühle mich dann auch richtig schön lebendig, wenn ich Sachen richtig glühend scheiße finde, weil es mich auch daran erinnert, dass ich manche Sachen auch richtig glühend geil finde. Und vielleicht als Schlusswort, solange ihr noch weiter durchs Leben gehen könnt und Sachen entdeckt, die ihr genauso glühend geil finden könnt, wie Sachen scheiße finden, ist eigentlich alles in Ordnung.
Da ist was dran, Hanno. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, Simon, ich wünsche dir was. Haust du rein.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
They serve one master. That is destruction.